Eintracht-Fans TV zum Hören. Diskussionen, Interviews und Themen rund um Eintracht Frankfurt. News, Wissenswertes, Hintergründe und Meinungen. Von Fans für Fans. Nur ohne Bild.
Hi Sebastian.
Hallo Andi.
Wo bist du gerade? Ich höre nämlich irgendwie ein Gekrähe im Hintergrund.
Ja, ich bin jetzt auf einer Ranch meines Schwagers in Kalifornien, in Santa Rosa, circa eine Stunde von San Francisco entfernt. Und ja, der lebt auf einer Ranch mit Hühnern, was gibt's hier noch? Mehrere Hunde und Katzen und Ziegen und Schafe, ja.
Also so ein klassischer Bauernhof, wie man sich das vorstellt.
Ja, gut, ist mehr so, ja, es ist nicht ganz ein Bauernhof, weil eigentlich außer die Tiere und einem großen Grundstück gibt es nicht so viel, aber ja, es ist ganz nett hier.
Das heißt, du bist jetzt einige Kilometer gefahren von deiner letzten Location, wo wir gebabbelt hatten. Deine Karriere am Campingplatz ist damit erstmal oder vorerst beendet.
Genau, die ist jetzt beendet,
und
offiziell.
Und ging es denn einigermaßen, kamt ihr gut voran oder gab es Pannen während der Fahrt? Wie lange wart ihr unterwegs?
Wir sind, wann sind wir denn gestartet? Was für einen Tag haben wir heute? Montag, richtig.
Montag.
Und wir sind am Mittwoch losgefahren, also komplett Oregon einmal runter an der Küste entlang. Wunderschöne Strecke, haben auch ein paar Wale gesehen und sind dann, haben noch einen Stopp in Florida am Donnerstag, da sind wir von Donnerstag nach Freitag nach Kalifornien, dann waren wir in den Redwoods, ja, Freitag sind wir hier angekommen, ja, jetzt habe ich's.
Okay, und die Wale, waren die gestrandet oder wie habt ihr die gesehen?
Nee, die Oregon Coast ist sehr berühmt wohl für, dass da Wale sind, die gehen ja das ganze Jahr rauf und runter und das ist ein bestimmter Bay, dessen Name ich vergessen habe, den man eigentlich immer gute Chancen hat, Wale zu sehen. Und wir waren ungefähr eine Minute da und haben 10 Meter vor uns irgendeinen Grauwal gerade rauskommen sehen.
Ach, geil.
War ganz nett, ja.
Und das Wetter ist auch besser geworden, ne? Denke ich mal. Ihr seid jetzt ja deutlich weit südlicher.
Ja, es ist jetzt nicht so, wenn man so beim ersten Hören an Kalifornien denken würde, ist es jetzt noch nicht so. Ich liege jetzt nicht so am Strand oder so, aber wir haben so, ja, so bewölkt und so 15 Grad, also es ist recht angenehm.
Ah ja, schön. Ja, hier ist graues, tristes, nasses Novemberwetter, Anfang Dezember und passt gerade zur Stimmung rund um die Eintracht. Ah, da kommen wir ja gleich dazu.
Ja, gute Überleitung.
Ja, ne? Ja, seit dem letzten Mal, wo wir noch quasi unsere Meisterschaftspläne geschmiedet haben und ich war schon zwischenzeitlich beim Europapokalsieg anbelangt, sind wir so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Was hast du denn davon mitbekommen?
Ja, ich habe, jetzt muss ich gerade überlegen, also das letzte Spiel war gegen Berlin, da habe ich die erste Halbzeit mit einem Stream gesehen, was aber auch wieder die ganze Zeit gestockt hat und ich dann kam, also wegen, das Spiel war es irgendwie nicht wert, was ich gesehen habe, mich weiter über den Stream aufzuregen und habe es dann gelassen, was glaube ich auch die bessere Entscheidung für meine Nerven war. Und das Spiel davor gegen Wolfsburg, ne, das habe ich nur im Ticker verfolgt, weil ich da noch arbeiten musste. Bin über beides nicht so traurig, dass ich da nicht so viel mitbekommen habe. Und das ist ein relativ neues Gefühl, ja. Ja, du hast schön gesagt, jetzt sind wir auf dem Boden der Tatsachen.
Ja.
Wenn ich vielleicht nochmal eine mutige These vielleicht auch nochmal nennen darf. Vielleicht wären wir ja gar nicht deutscher Meister.
Ich habe mir seit dem Wolfsburg-Spiel die Tabelle nicht mehr angeschaut und ich glaube, der Abstand zu Borussia Dortmund hat sich so ein bisschen vergrößert. Also es sind jetzt wohl keine 7 Punkte mehr, sondern deutlich mehr. Gladbach eilt auch von Sieg zu Sieg. Wird jetzt nicht einfacher. Also jetzt natürlich, jetzt noch deutscher Meister zu werden, Dann haben wir Legenden in der Mannschaft. Ja, also dann schreiben wir wirklich Geschichte.
Selbst die Bayern gewinnen wieder und sind vor uns. Also, ja, es wird schwierig. Aber ich möchte jetzt hier nicht über groß der Schma den Schwarz Schwarzmaler spielen, aber die Euphorie ist ganz schön dahin.
Ja, vor allen Dingen, was ärgerlich ist, weil du auch so ein bisschen das Gefühl hattest, dass in beiden Spielen die Eintracht nicht die schlechtere Mannschaft war. Also das mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Aber so Schiri-Entscheidungen, oder du weißt auch, wenn man Schiri was laufen lässt, oder welche Sachen pfeift er ab, oder pfeift er eher für die eine oder andere Mannschaft. Und dann haben die Wolfsburger zum Beispiel die ganze Zeit 90 Minuten lang den sterbenden Schwan gespielt. Also, die Wolfsburger, ich meine, der Erfolg gibt denen recht. Ja, unabhängig davon, dass ich und du und die ganze Welt Wolfsburg hassen wie die Pest, weil diesen Verein braucht kein Mensch. Also wirklich niemand braucht diesen Drecksplastikclub. Aber die Wolfsburger haben jetzt nicht schlecht gespielt. Das war jetzt nicht unverdient, dass die gewonnen haben. Aber in den entscheidenden
Wenn du,
Situationen hat der
ja,
Schiri die
was
doch
willst du
sehr
sagen?
begünstigt. Und es war ja der Herr Stegemann, der gepfiffen hat, der übrigens auch schon das Heimspiel, das letzte Heimspiel gegen Hertha BSC verpfiffen hatte, will ich sagen. Also es gibt dann wieder mal so einen Typen, der uns nicht liegt.
Ja, ja, wegen der Erfolg gibt Wolfsburg recht. Muss man aber auch nochmal relativ sehen. Also ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber wenn ich mir angucke, was die für ihre Mannschaft ausgegeben haben, was wir für unsere Mannschaft ausgegeben haben, wäre es ja eigentlich normal, dass sie verlieren, aber natürlich nicht unter diesen Umständen, wie sie vor dem Spiel waren. Aber ich meine, wenn man sich guckt, was dieser Verein für Geld verbrennt und wo die seit Jahren rumtümpern, das ist schon, also die braucht man wirklich nicht hier.
Gut, ich denk mal, dass die Spieler, die für Wolfsburg spielen, nur wegen der Kohle da spielen. Da ist überhaupt keine emotionale Bindung zu dem Verein. Also, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel bei jedem Bundesligisten dasselbe Geld verdienen würdest, ja, dann wäre Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen, das wäre somit das Letzte, was dir einfallen würde, wo du spielen wolltest. Und dementsprechend ist natürlich schon was anderes, wenn unsere Jungs ins Stadion kommen und gerade jetzt im Europapokal die Choreos und die Stimmung und es ist immer Party und auch auswärts immer ein paar tausend Leute dabei. Das ist dann, und auch die Stadt ist viel interessanter, das ist dann schon nochmal eine andere Geschichte als Wolfsburg. Ich kenne Wolfsburg eigentlich nur von dem Outlet Center, das ist okay, ja. Ansonsten, das ist einfach trostlos und da findet dann auch keine Identifikation zur Region und schon gar nicht zu dem Club statt. Also eine Identifikation, wenn du schon in der Region bist, dann hast du die zur Eintracht Braunschweig, die aber gerade völlig am Abkacken sind, aber mit Sicherheit nicht zu Wolfsburg und das ist denen ihr Hauptdilemma. Und zu Recht auch.
Ja, es hatte ja in einer seiner berühmten, nicht sehr hellen Momente Mario Basler mal irgendwie im Fernsehen einen Fan angeschrien mit: Ihr würdet die Kohle doch auch nehmen, wenn man sie euch gibt. Und diese große Neiddebatte in Deutschland und so weiter wieder, dieses Übliche. Aber auf jeden Fall, ja, das sind so Sachen, wo ich mir denke, nee, eben nicht. Also wenn ich das Doppelte vom Geld her bekommen würde, aber nach Wolfsburg ziehen müsste, würde ich es nicht machen.
Ja, eben.
Also auch von meinem normalen Job her. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt ein lukratives Angebot von VW bekomme, dort bei denen zu arbeiten, für das Doppelte, was ich also hier verdienen würde, dann würde ich trotzdem in Frankfurt bleiben. Also nee, was bringt mir da das Geld in Wolfsburg?
Genau, das ist der Punkt. Und aber wie gesagt, frei nach Heribert Bruchhagen, die haben alle ihr wirtschaftliches Glück dort gefunden. Und Philipp Kostic zum Beispiel hat ein konkretes Angebot von Wolfsburg. Und da brauchen wir jetzt auch nicht groß Insider zu sein oder eine Kugel zu haben, wo wir nachschauen können. Ich meine, Kostic verdient in Wolfsburg mit Sicherheit mehr als in Frankfurt. Und trotzdem hat er gesagt, er will zur Eintracht, weil Wolfsburg braucht kein Mensch. Ja.
Was ich bei Wolfsburg halt sogar auch noch bemerkenswert finde, wenn man sich das Ganze mal so anguckt und wenn ich das alles so richtig im Kopf habe, sogar im Vergleich zu Vereinen wie Hoffenheim oder so, weil Hoffenheim zum Beispiel könnte noch zumindestens damit irgendwie dich locken als Spieler, dass sie Spieler weiterentwickelt haben. Dass sie Spieler günstiger gekauft haben und verkauft haben. Aber wer ist denn jetzt so groß in Wolfsburg geworden, der vorher noch nicht groß war? Oder danach nicht noch, was soll ich meine? Also, der ist ja jetzt irgendwie nicht so mit, ja, hier kannst du im Europapokal spielen und machst eine Riesenkarriere. Also, da sehe ich auch wenige Spiele. Spieler. Grüße an Patrick Ochs noch zum Beispiel. Ja.
Denk auch an Draxler oder Max Kruse oder so, ja. Also denken wir
Ja.
mal an die haben ja in Wolfsburg, sind die ja verpufft.
Ja,
Und
das ist ein
du
bisschen
hast
so wie
völlig,
beim HSV.
ja, nur noch mal anders beim, also gut, beim HSV bist du auch reich geworden. Nur noch mal beim anders, HSV hast du eine geile Stadt, gibt's gar nichts. Egal, wie man zu Hamburg steht, es ist eine geile, geile Stadt in Deutschland. Du hast einen Traditionsverein, da hast du auch die Hütte voll mit 50.000 Leuten regelmäßig. Das ist auch schon mal was anderes für den HSV zu spielen als für Wolfsburg. Aber du hast recht, im Karriereplan findet Wolfsburg eigentlich schon fast als Endstation statt. Hoffenheim, da gehen die Leute hin wegen, auch wenn wir es jetzt nicht verstehen können, als Fußballprofi kann ich es vielleicht schon eher verstehen, da gehen die hin wegen Nagelsmann, da gehen die hin, da ist Aufbauarbeit, von da kannst du dann nach England wechseln oder sonst wohin. Eigentlich auch diesen Ruf, den sich jetzt auch gerade dabei ist, die Eintracht zu erarbeiten, dass du, wenn du ein ambitionierter Spieler bist, aber einfach noch nicht reif genug für den großen Schritt bist, dass du sagst, okay, ich gehe zur Eintracht, weil da kann ich mich noch mal 2, 3 Jahre weiterentwickeln.
Ja.
Den Ruf hat Hoffenheim, auch wenn wir Hoffenheim auch hassen wie die Pest, aber den hat natürlich Hoffenheim 1000-mal eher als Wolfsburg. Also Wolfsburg hat wirklich nur den Ruf für satte Spieler, kassier noch mal richtig Geld ab und mach einfach, dass du so schnell wie möglich wegkommst von da wieder.
Ja, das ist eben, also ich meine, ja, um es quasi auf den Punkt zu bringen, wenn du als Spieler nach Wolfsburg gehst, hast du kein anderes Argument, außer dass du mehr Geld möchtest.
Ja.
Also du kannst halt nichts anderes nach außen vertreten. Du kannst bei so Vereinen wie mit Leverkusen, Hoffenheim und so, kannst du noch irgendwie versuchen zu argumentieren mit, ja, ist für die Karriere und ich will Champions League spielen oder sonst irgendwas. Aber nee, bei Wolfsburg, selbst wenn sie in der Champions League spielen würden, weißt du auch, dass du ja jetzt nicht mit denen ins Halbfinale kommst.
Ja, und dann spielst du dann vor 10.000 Zuschauern gegen, weiß ich nicht, dann gegen Marseille oder gegen Lazio Rom. Und das ist dann auch witzlos. Also sehe ich auch so, da gibt es kein Argument für Wolfsburg. Das mag mal zu Reu-Preger-Zeiten, der mag ja eine Identifikation mit Wolfsburg gehabt haben, aber eigentlich stand es doch dann eher für so die Effenbergs oder für die Ochs und die Jungs und sowas, die einfach mal schön Geld kassiert haben. Und vielleicht sogar sage ich sogar, die haben sogar gedacht, die kommen über die vielleicht in die Nationalmannschaft rein, ich weiß es nicht. Aber diesen Verein braucht wirklich kein Mensch. Umso ärgerlicher ist, gerade gegen so eine Rotze zu verlieren. Aber die Chancen haben wir gehabt. Also wir sind ja genauso inflationär mit den Chancen umgegangen, wie zu Hause gegen Marseille, wie gegen Limassol, wie gegen, was war der letzte Heimsieg? Habe ich schon vergessen. Wir haben ja einige Chancen liegen lassen. Aber das Glück, was du dann noch in Augsburg zum Beispiel hattest, ich meine, Augsburg hat ja auch Chancen gehabt, was du vielleicht in anderen Spielen hattest. Also auch vom Spielverlauf her, denkt man nur an das 3-0 gegen Schalke, hätte auch Schalke 1-0 in Führung gehen können, dann wäre dann vielleicht da auch das Spiel anders ausgegangen. Und diesmal lief dann wirklich alles gegen uns. Also vorm Tor einfach die fast 100-prozentigen liegen lassen und dann schießen, dann, ja, dann gehen die 1-0 in Führung und haben eh schon die ganze Zeit auf Zeit gespielt und alles. Ich glaube, das war Wolfsburg hat zweimal aufs Tor geschossen, hat zwei Tore geschossen. Die Spiele gibt es, die gab es schon immer und die gibt es nicht nur bei uns, die erlebt auch manchmal Real Madrid oder Manchester United.
Jetzt,
oder
jetzt hast du uns wieder
Juventus Turin und genau
geordnet, wo wir hingehören.
Genau, das habe ich jetzt auch absichtlich gemacht. Also solche Spiele gibt es einfach. Umso ärgerlicher dann eine Woche später dann in Berlin, wo eigentlich die Mannschaft gesagt hat, wir, okay, gegen Wolfsburg lief dumm. Übrigens, Wolfsburg das 1-0 auch Russ, ein Stellungsspiel zum Wegrennen. Ja, also der stand überall, nur nicht da, wo er stehen sollte. Und dann gegen Berlin hat die Mannschaft sich einiges vorgenommen. Ja, und so richtig viel. Das ist so, ich kann mich erinnern, ich gehe ja doch schon seit einigen Jahren zur Eintracht und müsste man jetzt mal irgendwie gucken, statistisch. Aber ich kann mich gefühlt an 100.000 1-0 Niederlagen in Berlin erinnern. Egal mit welchen Mannschaften, egal ob als Favorit oder als Außenseiter, ich glaube, bei keiner Mannschaft haben wir so oft 0-1 verloren wie in Berlin, bei der Hertha.
Ich kann mich an kein 0-1 erinnern, sonst ehrlich gesagt. Aber
okay.
Du gehst ja auch schon länger hin. Vielleicht,
okay.
Ich weiß es nicht.
Ich guck mal jetzt parallel mal nach.
Ja.
Gibt es hier eine schöne
Klingt
Datenbank?
aber nach einer interessanten These auf jeden Fall.
Also wir haben da immer 0 zu 1 verloren, soweit ich mich erinnern kann. Auch mit Andy Möller, mit Uwe Bein. Also das ganze Programm haben wir da schon gehabt. Ich habe jetzt aber, oh, wo finde ich denn eine Datenbank im Internet, wo man nach dem Gegner sortieren kann? Kann man das eventuell?
Gib einfach Hertha Frankfurt Bilanz ein.
Okay.
Dann dürftest du auf den richtigen Weg kommen.
Ah, Eintracht Frankfurt Bilanz gegen Hertha, weltfußball.de oder
Ich weiß,
Fußball.
dass wir 90, 91, was ja, glaube ich, die Saison war, wo Hertha für lange Zeit zum letzten Mal in der ersten Liga war. Ich kannte ja Hertha lange auch nur als Zweitligist. Da haben wir, so viel ich weiß, auch dort verloren. Das kann vielleicht sogar 1-0 sein. Und das war so, ich glaube, am Ende hat Berlin ungefähr 3 Siege gehabt und vielleicht 2 gegen Frankfurt oder sonst was. Also, es ist
Okay.
so eine typische Eintracht-Statistik, glaube ich.
Also
Es
an
kann aber
die.
auch sein, dass wir Rückspiel haben wir. Nee, in Frankfurt haben wir sogar, glaube ich, gewonnen hoch. Ich weiß es jetzt nicht mehr.
Also ich hab's. Ich habe jetzt hier unter fußballdaten.de habe ich so ein bisschen die Bilanz. Und da kann ich mich erinnern an das allererste Spiel, wo ich nämlich war. Da waren gerade Herbstferien und da habe ich meine Großeltern besucht. Da hat die Eintracht bei Hertha BSC gespielt. Das war am 27.10.79, deswegen erinnere ich mich noch ganz gut und deswegen gehen für mich auch alle Spiele immer 0 zu 1 in Berlin verloren. Da haben wir 0 zu 1 verloren. Das war in der Saison, wo wir UEFA-Cup-Sieger wurden. Dann ist Hertha abgestiegen. Wir hatten dann übrigens, als Hertha Zweitligist war, dass die Saison drauf das Halbfinal-Heimspiel gegen Hertha BSC im DFB-Pokal 1-0 gewonnen und sind dann Pokalsieger geworden, bekanntlich. Dann kamen die Hertha irgendwann wieder und
Die
dann.
Hertha hat uns aber auch, glaube ich, nachdem wir zweimal den Pokal ja gewonnen hatten mit 74 und 75, sind wir, glaube ich, ein Jahr später dann in Berlin gescheitert, oder? War das nicht so? Mit Ehre Speer noch bei
Da
Berlin,
war was.
irgendwie nach
Ja, da war
Verlängerung,
was.
oder?
Wir haben hier einmal auch 0 zu 1, übrigens 0 zu 1 nach Verlängerung im Pokal
Ja.
verloren. Das war 1976. Oh, da waren wir auch mal kurz als Pokalsiegerverteidiger, sind wir da rausgeflogen. Also als amtierender Pokalsieger, das Wort ist
Das war ja
einfacher.
das, wir hatten zweimal hintereinander gewonnen und dann die erste Niederlage war
Genau.
quasi gegen Berlin.
Genau. Ja, dann das nächste 1 zu 0 war dann, wie gesagt, 79 und jetzt kommt's. Das zweite 1 zu 0 1982, das war dann erstmals, wo die Hertha zurück war in der Bundesliga, haben wir 1 zu 0 in Berlin verloren. Dann 1990 1 zu 0 in Berlin verloren. Dann haben wir im Jahr 2000 1 zu 0 in Berlin verloren. Wir haben im Jahr 2006 1 zu 0 in Berlin verloren. Wir haben dann nochmal. Ah ja, gut, das war dann gar nicht so häufig. Das war jetzt
Ich
gerade
kann.
das siebte Mal, die siebte 0 zu 1 Niederlage seit dem Oktober 79. Okay, das relativiert wieder einiges.
Ich habe wenn ich an Berlin denke, also bei den Spielen, bei denen ich auch war, ich war noch bei ein, zwei mehr, aber da ist mir auf jeden Fall im Kopf, dass der eine 3-0-Sieg, als die ganze Zeit gesungen wurde, hey, was geht ab? Die Hertha steigt endlich ab.
Das war Fenin, ne? Die drei Tore von
Ja,
Fenin
zwar.
waren das?
Genau. Oder war. Nee, das stimmt. Ja, bei dem 3-0, ja, bei dem war ich. War das da, wo die abgestiegen sind? Ich glaube, es war ein Jahr später. Da haben wir 3-1 gewonnen. Da war. Ja, genau. Bei dem 3-1, da war Skibbe bei uns Trainer und Funkel bei Berlin, glaube ich. Und da hatte. Ich glaube, das hatten wir schon mal das Thema, ne? Als wir über Funkel gesprochen haben. Ja, das gebe dann Patrick
Ah
Ochs
ja,
als rechts
du
außen
hast recht.
eingestellt.
Wir hatten, Fenin war 2008, 2. Februar 2008, ein 3-0.
War bitter
Dann,
kalt, ja.
genau, und 2 Jahre, also ein Jahr später, also sagen wir mal 2 Jahre später, wir hatten nämlich zwischenzeitlich dann nochmal 1 zu 2 in Berlin verloren, haben wir dann 3-1 in Berlin gewonnen. Das war am 28.11.2009.
Ja, und dann haben wir 6-1 verloren am ersten
Jawohl,
Spieltag.
richtig.
Ja, das war schön. Daran erinnere ich mich.
Dann gab es, bei
Aber.
dem Spiel war ich wieder da gewesen, das letzte Spiel von Thomas Schaaf, das war 0 zu 0 in Berlin, wo Gott sei Dank ein bisschen Pyrotechnik in der zweiten Halbzeit bei uns in der Kurve war, sonst wäre dieses Spiel komplett bei mir in Vergessenheit geraten.
Ja, letzte Saison haben wir gewonnen da, ne?
Und letzte Saison haben wir da gewonnen, genau. Da kann ich mich an ein Tor von ausgerechnet Kevin Prinz Boateng erinnern. Hat er in
Ja.
seiner Heimatstadt getroffen und ich glaube Marius Wolf, ne? Die zwei müssten die Tore geschossen haben. 2-1? Ja, 2-1.
Das vom Boateng war doch ganz zum Schluss gewesen irgendwie, oder? War das
Kann
nicht
sein,
so
dass
ein...
das das Siegtor war. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich klicke mal drauf. Ach, waren das noch Zeiten?
ist ein Jahr her.
Ach so. Okay. Spielbericht. Zuschauer 38.781. Und der Spielbericht lässt auf sich warten. Da ist es doch. Also, bum, 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 bum. Wo sind die Tore? Bim, 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 bim. Tore? Tore? Hallo? Hallo? Tore? Information zum Spielanzeig. Gibt es da wenigstens frische Eier dann bei dir auch? Also.
Ja, die Eier sind frisch. Ich glaube, was ich aber bis jetzt verstanden habe, ist bei den Hühnern hier das Problem, dass es zu viele Hähne gibt,
Okay, und
die sich die
die.
ganze Zeit bekriegen. Was es
Okay.
aber wiederum relativ interessant zum Zuschauen macht.
Und die Hühner, die Krähen, die legen, glaube ich, keine Eier, ne?
Nee.
Du wirst
Soviel ich
lachen.
weiß nicht.
Ich
Ja.
sehe überhaupt nicht die Torschützen von dem Spiel. Was ist denn hier los? Weiterlesen. Bla bla bla. Ach, das ist jetzt schon das Spiel hier vom letzten Wochenende. Naja, wir werden es irgendwann rausbekommen. Also ich habe Wolf und Boateng in Erinnerung und ich glaube, kann sein, dass Boateng irgendwie so in der Schlussviertelstunde, sage ich mal, das 2-1 gemacht hat. Keine
Wer
Ahnung mehr.
da draußen die Torschützen kennt, kann uns eine Postkarte schicken.
Genau. Und es gibt keinerlei Chancen, irgendwas zu gewinnen.
Ich nehme an, in Berlin warst du aber dieses Jahr nicht gewesen.
Nee, eigentlich war es so ein bisschen Pflichtprogramm, jetzt hinzufahren, weil jetzt alles nach Rom fährt dann übermorgen. Und das war wenigstens in Berlin, waren dann 3.000 statt 13.000, die in Rom sein werden. Aber es ging bei mir zeitlich nicht. Ich finde das Spiel auch einfach nur. Also die Stadt ist geil, wissen wir ja, aber es ist langweilig und ich war jetzt im Mai in Berlin. Das reicht mir für dieses Jahr.
Mit einem Titel noch,
Ja,
den du
richtig,
mitgenommen hast.
genau. Und dann war ich sogar 2 Wochen später nochmal in Berlin. Und dann aber wirklich dann ohne Fußball. Da war ich auf einem Konzert und da war ich auch nochmal ein paar Tage. Und das hat mir gereicht. Im Winter ist das ein bisschen trostlos da. Wenn man so aus dem Nachtlebenalter rausgewachsen ist.
Wenn ich mir dir vorstelle, wie du nochmal nach dem Pokalsieg nach Berlin fährst, habe ich eigentlich einfach im Kopf, dass du einfach nochmal in die Hauptstadt fährst, um dir das alles anzugucken. Und alleine über den Rasen des Olympiastadions läuft die Transfermauer 1990, um die Momente nochmal nachzuerleben.
Oh, ich Idiot, das habe ich nicht gemacht. Aber tatsächlich war es so, das war ja, wann war ich denn? Das war 6. Juni. Also 3 Wochen nach dem Pokalsieg war ich dann nochmal fast eine Woche in Berlin. Und natürlich, klar, grinsend rumgelaufen, ja, und Eintracht-Aufkleber noch überall gesehen und alles. Aber ich habe das dummerweise nicht gemacht, dass ich nochmal über den Rasen gelaufen bin. Hätte ich machen sollen, weil ich glaube, unter der Woche. Wenn man flink genug ist, was ich nicht mehr bin, dann kann man da auch noch mal rauf auf den Rasen. Das hätte ich echt machen sollen, ich Trottel. Aber ich war
Ja,
dann ein paar Meter weiter auf der Waldbühne, war ich dann auf dem Konzert und da hatte ich auch noch mal dieses Feeling der Albert Speer NS-Architektur noch mal eingeatmet. War schon okay.
okay, dann ist es ja ein relativ guter Satz gewesen.
Ja, genau. Ja, aber diesmal
Ja,
war das nicht so lustig. Also diesmal war es auch so, dass ein, ich sag mal ganz klar, ein 100% Elfer, den wir hätten bekommen müssen. Jovic wurde klar festgehalten und am Torschuss gehindert, wurde nicht gegeben. Trotz Videoassistenten, in dem Fall Videoassistentin, diese Bibi Steinhaus, saß in Köln im Tiefschlaf. Und ist natürlich jetzt auch so langsam die Frage, ich bin ja eigentlich eher pro Video. Assistenten, weil es die Sache nach meinem Dafürhalten, wenn man es richtig macht, deutlich gerechter macht. Du kannst dich auch erinnern, wie oft wir in Freiburg verloren hatten durch Abseitstore, ne? Und wenn das schon mal wegfällt, ist das viel wert. Aber da habe ich mich dann auch gewundert, welche Kriterien welche Kriterien jetzt da entscheidend sind, dass sich Köln meldet oder dass man den Schiri sagt, guck dir doch wenigstens mal die Szene an. Denken wir ans Pokalfinale, wo dann wenigstens dann Köln gesagt hat, ey, guck dir wenigstens die Szene nochmal an und entscheide selbst. Du hast, das ist dein Spiel, du bist auf dem Platz, du hast jetzt einfach auch diese ganze Atmosphäre im Spiel und sowas, das ist jetzt bei dir im Kopf drin. Du musst selbst entscheiden, ob das ein Elfmeter ist oder nicht. Und da kam ja jetzt am Sonntag, haben wir in Berlin gespielt, nee, Samstagabend genau, da kam jetzt am Samstag gar nichts, ja. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert.
Also ich war am Anfang immer dafür gewesen und gleich als wir erstes Spiel mit Videobeweis, du hast es angesprochen mit Freiburg, als die ein Tor geschossen haben in und es nicht gegeben wurde mit Videobeweis und wir dann 0-0 gespielt haben, statt zu verlieren. Ja, war ich noch mehr dafür, aber irgendwie, was mich halt gewaltig stört, ist irgendwie, aber vielleicht gewöhnt man sich auch daran, durch diese Zeit, die drauf geht, also während der, also erinnern wir uns jetzt ans Pokalfinale und die 90. Minute. Das ist ja quasi ein neues Spiel im Spiel, was du vorher noch nie hattest beim Fußball. Also dieses minutenlanges Warten, bis irgendeine extrem wichtige Entscheidung fällt. Das ist ja irgendwie, es ist schon sehr brutal, finde ich. Und dass man nicht mehr sich hundertprozentig sicher sein kann, sich über ein Tor zu freuen und sonst was ist. Es nimmt schon viel weg, finde ich.
Ja,
Und vor
nimmt es.
allem ist es dann halt auch wirklich, es würde weniger wegnehmen, wenn es einfach funktionieren würde, wenn einfach mehr Gerechtigkeit herrschen würde. Aber irgendwie regt man sich halt noch mehr auf, wenn irgend so eine Sache trotz eines Videobeweises, der existiert, nicht gegeben wird. Das ist noch mal
Genau.
schlimmer, finde
Das ist
ich.
nochmal schlimmer, genau. Ich gebe dir, also das ist genau der Punkt, dieses spontane, dieser Torjubler. Also ich meine, ich achte ja auch schon, seitdem ich ins Stadion gehe, achte ich ja darauf,
Ich
zeigt
gucke
der
immer
Schiri.
zuerst auf den
Genau,
Schiedsrichter.
was macht der
Immer
Schiri?
zuerst.
Zeigt er in die Mitte? Oder hat der
Ja.
Linienrichter die Fahne oben? Aber dann wusstest du, es war Tor. Jetzt zum Beispiel, das war jetzt beim 1-2 bei dem Anschlusstor von Jovic gegen Wolfsburg. Ich sitze ja auf der Nordwestkurvenseite, im 32B, Höhe der Eckfahne. Und da macht Jovic das Anschlusstor. Es war 83. Minute, also man hätte theoretisch noch die Zeit gehabt, das Ding wenigstens zum Unentschieden noch zu drehen. Und der Schiri zeigt in die Mitte, der Linienrichter hebt die Fahne nicht. Also von der Situation her, glasklares Tor. Ich konnte mich aber nicht freuen, weil für mich sah es so ein bisschen nach Abseits aus und dachte, naja, gleich wird sich Köln melden und den Treffer zurücknehmen. Um mich herum jubelt alles und ich so, wartet mal, da ist noch, ich will sicher gehen, ja. So, dann wurde das Tor gegeben und die Emotionen waren bei mir aber nicht vorhanden, weil ich immer diese ganze Zeit im Kopf hatte, naja, Köln wird sich ja gleich melden und das Tor zurücknehmen. Zumal ja auch der Schiedsrichter, die signalisieren ja immer, indem sie ihren Finger am Kopfhörer am Headset halten, dass sie gerade mit Köln kommunizieren. Und das hat er auch. Und aus meiner Position sah es so, ich habe natürlich jetzt nicht den Überblick, ich bin auch kein fucking Linienrichter, sah es nach Abseits aus und deswegen konnte ich mich über dieses Tor gar nicht freuen. Und früher war es so, selbst wenn der 10 Meter im Abseits war, hat der Schiri in die Mitte gezeigt, was Tor. Ja, da gab es nichts, dann konntest du jubeln. Und das ist in der Tat, das wird weggenommen. Das nimmt viel von dem Erlebnis weg, aber ich bin auch trotz Berlin immer noch der Meinung, und gerade dieses Freiburg-Beispiel, wie oft haben wir in Freiburg durch Abseitstore verloren? Da kann ich dir wahrscheinlich ganze Bücher schreiben. Und dann war das das erste Spiel, wo der Videoassistent eingegriffen hat und ausgerechnet über so ein Tor, mit dem Freiburg immer gegen uns gewonnen hat, haben sie diesmal nicht gewonnen. Und deswegen hatte dieser Video-Assist immer so bei mir, ja, mehr Pro als Contra. Aber jetzt so am Samstag habe ich mich auch gefragt, wieso gibt es die eigentlich? Weil einen klareren Elfmeter kann es eigentlich gar nicht geben. Und dann ist das ja so, dann kannst du ja schon fast die Alfons-Berg-Nummer machen. Stell mal für Rostock, hätten wir schon einen Videobeweis gehabt, dann wäre genau das gleiche gewesen wie jetzt in Berlin, dass der Videoassistent nicht eingreift. Musst dir mal vorstellen,
Ja.
wie wir dann abgegangen wären.
Der hätte aber, war da nicht, ja.
Also Jovic wurde klar geklammert und festgehalten, der konnte den Ball gar nicht im Tor unterbringen.
Ich hab mir das dann nicht mehr angeguckt, die zweite Halbzeit. Hab da rüber aber gelesen. Ich hatte schon gleich im Kicker-Ticker Wer den ab und zu benutzt, vor allem wenn man sich im Stadion nochmal vergewissern will, was ich wirklich versuche mal abzustellen, weil es grässlich ist, sich nochmal über einen Ticker zu vergewissern, was gerade passiert ist. Aber dass die immer sehr, sehr bei Schiedsrichterentscheidungen neutral reagieren. Also du hast irgendwie gerade das Gefühl, dass ein Spieler von dir gerade Faust ins Gesicht geschlagen bekommen hat. Und dann schreiben sie irgendwie Zweikampf zwischen X und Y. Schiedsrichter sagt, es geht weiter. Aber die hatten, ich habe schon bei deren Reaktion im Ticker, habe ich schon gemerkt, dass es ein glasklarer Elfmeter war. Weil die ziemlich offensiv damit umgegangen sind und
Interessant,
gesagt haben,
dass
ja,
du das
das
sagst.
ist das.
War um mich herum, im Stadion um mich herum, die haben auch alle die Kicker-App geöffnet. Und dann sagen die auch, oh, mussten Elfmeter sagen, kann man geben. Nee, war nichts und sowas. Und ich denke mal, ey, Kinder, was ist denn los? Ihr sitzt hier im Stadion, habt irgendwie den Kicker-Ticker auf. Was geht ab? Aber jetzt hast du mir es gerade erklärt. Okay,
Ja,
gut.
ich habe das immer gemacht, also was heißt immer gemacht, ich habe das eine Zeit lang gemacht, bis mich dann mein Kumpel mal ermahnt hat, das zu lassen. Und seitdem habe ich es, glaube ich, auch nicht mehr gemacht, weil du hast dann halt auch so diese Diskussion, also hast ja auch oft, wo irgendjemand im Stadion sagt, mit das war ein Elfer und du sagst, ja, das war doch kein Elfer, komm. Und dann ruft doch jemand den Ticker auf und da steht da irgendwie, Schiedsrichter gab keinen Elfmeter, war richtig so. Dann sagst du, ha, siehste? Aber das macht es auch kaputt. Also ich versuche das wirklich nicht mehr zu machen, ja.
Nee, ich bin dazu auch nervlich gar nicht in der Lage. Also bekomme ich es ja eh mit von den Sitznachbarn, was da gerade über den Kicker reinkommt. Oder auch
Ja,
geil,
ich.
wenn dann die Leute dann eine WhatsApp von zu Hause bekommen, weil die dass sie das im Fernsehen sehen. Nee, war kein Elfmeter, oder glasklarer Elfmeter. Aber man ist eigentlich mal rundherum informiert. Ich weiß aber nicht, wir beklagen auf der einen Seite den Videoassistenten. Ich weiß aber nicht, ob wir selbst mit unserer allumfassenden Information die wir dann über WhatsApp oder Kicker-App oder sowas haben, ob wir nicht genauso uns dieses Vor-Ort-Erlebnis kaputt machen. Ich meine, gut, früher hat man, das kannst du auch noch dran erinnern, früher waren dann irgendwie massig Leute mit Kopfhörern im Stadion. Umso mehr es zum Ende der Saison ging, umso mehr es entscheidender wurde, wie abhängig wir von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen sind, dann sind die alle mit ihren Transistorradios, mit ihren kleinen gekommen. Ich glaube, später dann, ich glaube, die sogar die Nokia-Handys hatten sogar ein eingebautes Radioteil und haben dann, ich meine, unvergessen das 5:1 gegen Lautern oder auch Reutling oder sowas, wo dann jeder Zweite im Stadion die Ohren am Radio hatte. Aber es ist die Frage, ob wir uns dadurch nicht auch so dieses Live-Erlebnis kaputt machen, wenn wir gleich diese Informationen haben von der Kicker-App oder von irgendwie anderen Kanälen, anstatt dann irgendwie auch mal eine Halbzeit lang zu diskutieren, war das jetzt ein Elfmeter, ja, nein und überhaupt, das ist ja dann, das machen wir uns ja auch selbst kaputt.
Ja, das hast du ja generell so im Leben inzwischen. Und ich möchte mich da wirklich nicht, also ich reg mich darüber am meisten auf, aber ich mache es auch am meisten. Irgendwie, keine Ahnung, auch wenn du irgendwie außerhalb vom Fußball eine normale Diskussion hast, wo es unterschiedliche Meinungen geht, aber um Fakten, der wird gleich nachgeschlagen und dann ist es gegessen. Und früher hat man sich ein bisschen gestritten und am nächsten Tag hat man es vergessen.
Ja,
Dass
da ist was dran.
wir darüber gestritten haben, oder? Das war gut so. Und jetzt, wird auch jede Aussage, die man macht, gleich
Ja, das
nachgeprüft.
stimmt. Das stimmt.
Aber ja, gut, das mit den Radios, das war ja auch nochmal, ich meine, das war ja eigentlich, also ich meine, es ging ja meistens nur um Ergebnisse und eigentlich immer nur, wenn es wichtig wurde. Und da ist natürlich, also mir ist da Lautern da so im Kopf, da hat ja zwischendurch, was Leute um einen erzählt haben, hat ja schon Bochum mal 3-0 geführt oder so, also gegen Rostock. Und da wurde ja eine Falschinformation so nach der anderen geschleudert. Ich glaube, der Nächste, der ein Radio hatte, war 3 Reihen hinter mir. Und dann ging das immer so stille Postmäßig, ging das dann so rum. Und die Ergebnisse haben sich dann von der Quelle immer geändert gehabt, je nachdem, wie man es gerade gebraucht hat.
Das hat aber auch
Aber das.
seinen Charme gehabt. Also das hat mir oft
Ja,
genug erlebt,
natürlich.
dass irgendwelche Fake News dann im Blog, den Begriff kannten wir damals noch nicht, war aber eigentlich nichts anderes, dass irgendwie so Fake News durch den Blog gewandert sind und dann emotional das in die eine oder andere Richtung dann ausgelöst hatten. Im Nachhinein muss ich sagen, hat das seinen Charme gehabt. Weil diesen
Ja, das.
Fehlinformationen, ich glaube, das waren immer mehr Fehlinformationen als tatsächliche Ergebnisse.
Ja, natürlich, aber ja, ich meine, gerade bei Lautern, da hast du ja, wenn du da war ja das Besondere eben noch die anderen Spiele, dass es nicht eben um dein Spiel ging. Und deswegen gehörte ja das ja genauso zum Geschehen auf dem Platz, wie das, was im Radio übertragen wurde. Und sonst, wenn du die anderen Ergebnisse gar nicht gekannt hättest und gar nicht gewusst hättest, wir brauchen jetzt noch ein Tor und so weiter, dann wäre das Spiel ja auch selbst sehr, sehr merkwürdig gewesen. Und ich glaube, nicht umsonst ist das Berühmteste ja quasi noch, was übrig geblieben ist, medienmäßig, eben nicht die RAN-Konferenz oder so oder Premiere oder so, sondern die Radioübertragung, weil die diese Spannung am besten rüberbringen konnte. Was man ja selbst gar nicht hatte, weil man nur das Spiel und den Typ drei Reihen hinter mir hatte. Das war schon, also Lautern mit der Kicker-App, also dasselbe Spiel, das wäre schon irgendwie, es wäre auch natürlich spannend gewesen, aber doch ein anderes Gefühl.
Wahrscheinlich ja. Und dann hatten wir mal eine Phase. Ich nenne das jetzt mal die Phase des Informationsgaps, wo die Leute schon kein Transistorradio mehr hatten, weil sie alle Smartphones hatten. Wir aber im Waldstadion noch nicht die Infrastruktur hatten, um überhaupt mit den Handys ins Internet zu kommen. Das heißt, du warst eigentlich 90 Minuten lang in der Blackbox, weil du kein Internet hattest und Radio natürlich auch nicht mehr, weil du ja kein Transistorradio dabei hattest. Und das war eigentlich die schönste Zeit. Und irgendwann haben wir Leute rausbekommen, was natürlich auch der Klassiker ist, wie sie in das Eintracht-WLAN reinkam, also 32B. Dann sitzt er unter der Geschäftsstelle und da ist natürlich WLAN-Router. Und dann hat natürlich irgendein Volltrottel, und ich muss es wirklich Volltrottel nennen, weil sonst kommt man nicht auf die Idee, als Passwort Eintracht eingegeben und war damit prompt im WLAN drin. Also sensationell. Und dann hatten dann die Leute, die dann in das Eintracht-WLAN reinkamen, mit diesem Hochsicherheitspasswort, hatten dann Informationsvorsprung gegenüber anderen Leuten, die dann einfach keinen Internetempfang hatten. Und es gab dann noch, ich weiß noch, das war bei dem Spiel gegen Wolfsburg. Da hatten wir wo wir kein Internet im Stadion hatten, weil das einfach die Mobilfunknetze da noch nicht so ausgebaut waren. Und da hatte ich auf der Pressetribüne gesessen und neben mir hatte einer so eine T-Mobile, bla bla bla, Mobil-Dingsbums-Karte, die funktioniert hat. Und da konnte ich dann immer das Zwischenergebnis, Hamburg war ja entscheidend, Hamburg-Leverkusen war, glaube ich, entscheidend. Hamburg hätte Hamburg gewonnen, hätten wir auch gewinnen müssen, ich sag's mal so. Also wir mussten im Prinzip ja mehr Punkte holen als der HSV. Und irgendwie kurz vor Schluss ist dann Leverkusen 1-0 in Führung gegangen. Und bei uns hatte, glaube ich, Wolfsburg noch geführt, ne? Ja, Wolfsburg führte
Ja,
ja. Das war, glaube ich, das,
2-1.
genau, das war das 2-2 letztendlich vom Stefan Aigner. Und die Information hatte ich dann
Nee,
auch nur.
das 2-2 war doch das Eigentor gewesen
Ja,
von
aber
Rodriguez.
ja, genau, Rodriguez, aber wo Stefan Aigner ja aufs Tor zugerannt kam und dann jubelnd
Ja.
abdrehte. So hab, ja, aber natürlich, das war ein Eigentor, weil er angeblich auch nichts gehört hat, weil nämlich genau dann über die Anzeigentafel das Zwischenergebnis aus Hamburg kam. Und da hast du gemerkt, da hatten wir kein Internet im Stadion, weil dieser Jubel war orkanartig und hat dieses Spiel beeinflusst, weil in dem Augenblick nämlich der Wolfsburger Spieler, du sagst Rodriguez, der war es wahrscheinlich auch, völlig einen Schock bekommen hat, wieso auf einmal so ein Lärm ist und hat diesen Ball dann irgendwie vertändelt.
Er hat ja gesagt, dass er wegen dem Lärm
Genau,
nichts gehört, sein
genau.
Torwart nicht rufen gehört hat.
So, jetzt war aber dieses Tor in Hamburg schon 1, 2 Minuten vorher gefallen. Das hatte ich ja wiederum an dem Typen gesehen, der diesen T-Mobile-Bla-Zugang hatte. Und beziehungsweise auf der Pressetribüne, die waren dann auch im WLAN drin. Ist auch egal, wie jetzt. Das Tor wäre gar nicht gefallen, wenn die Infrastruktur damals schon so gewesen wäre wie jetzt, wo jeder mit seinem scheiß Aldi-Talk-Handy ins Netz reinkommt und LTE hat, weil nämlich das Tor in Hamburg schon viel früher gefallen ist. Und gerade dieser gemeinsame Aufschrei gar nicht möglich gewesen wäre, weil ja jeder unterschiedlich in sein Handy reinschaut. So war das Ergebnis, kam über die Anzeigetafel, ein Riesenrohr durchs Stadion und der Rodriguez dann irritiert. Das wäre heute gar nicht mehr möglich, weil die Leute schon über ihre Kicker-App oder sonst wie schon informiert gewesen wären.
Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen widersprechen, weil, also ich kann mich
Schade.
erinnern, ja, schöne Legende, die du da gerade
Ja.
aufgebaut hast, aber also ich kann mich erinnern, dass, und ich war auf der Gegentribüne, ich nicht selber irgendwie das Ergebnis gesehen, aber das Ergebnis hat sich rumgesprochen, so durch, ich glaube, durch SMS oder sowas
Okay.
dann zumindest.
Aber
Also es gab.
dann sind wir wieder bei dieser Rumsprechnummer.
Das war
Wie,
eine Rumsprechnummer,
genau,
ja,
wie auch
auf
bei der
jeden Fall.
Radiozeit. Das heißt, du hast das noch nicht, das ist noch nicht verifiziert. Also das ist noch nicht, ja, das ist, du weißt ja nicht, da hast du auch so einen Unsicherheitsfaktor. Das ist noch nicht valide, das Ergebnis. Und erst eigentlich offiziell mit dem Einblenden auf der Anzeigentafel.
Ja, du hattest kurz vor dem Einblenden hattest du immer so wieder so Blöcke aufspringen sehen und jubeln. Da hast du immer gesehen, wo es gerade rumging. Und dann irgendwie ja eben 2 Minuten später wurde es eingeblendet und dann war die, da war diese, das war aber mehr dieser Gewissheitsjubel.
Ja,
Also weißt du,
okay.
jetzt ist es offiziell und alle hatten sich darauf gefreut, als dieses Düdüm kam. Ja, weißt du,
Ja.
und du weißt, was kommt.
Ja.
Und du weißt, jetzt ist es offiziell. Ja, das war also nicht 100% so wie früher mit Radio, aber es war noch ein bisschen davon, ja.
Es war noch ein bisschen davon, ne? Weil, wie gesagt, ich habe es nur über Nachbarn gesehen. Mein Handy war immer schwarz, wenn ich im Stadion war. Und ja, dieser Aufschrei, der war schon heftig. Ich weiß nicht, ob dieser Aufschrei heute möglich wäre. Aber vielleicht ist auch nochmal doch eine Verifizierung dann das, auf der, das, was seit 2 Minuten auf der Kicker-App steht. Keine Ahnung. Aber es nimmt so ein bisschen auch den Charme, diese ganze Geschichte. Und wenn wir über den Videoschiedsrichter dann uns beschweren, dass der auch so ein bisschen so, ja, diese Spontanität aus dem Spiel rausnimmt, sage ich, die Geschichte nimmt es aber auch ein bisschen raus.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, ich weiß nicht genau, wie es da. Also, ich meine, von mir aus können wir das mit dem Videoschiedsrichter behalten, aber es müsste halt häufiger stimmen.
Ja, vor allen Dingen müsste mal eine klare Linie her, für was ist der Videoschiedsrichter? Also wenn der jetzt wirklich sagt, für klare 100% Entscheidung, die gibt es ja bei Elfmetern gar nicht. Diese klaren Entscheidungen, die hast du ja eigentlich nur beim Abseits oder ob ein Ball die Linie überquert hat oder nicht. Also Tor oder Tor aus oder Seiten aus. Aber jetzt bei der Geschichte mit Jovic, was ein klarer Elfer für mich ist, hast du trotzdem, du hast beim Elfmeter immer Interpretationsspielraum. Oder wie viele Leute haben gesagt, dass das ein klarer Elfmeter von Boateng gegen, wer war das, Martinez, war im Pokalendspiel. Aber du hast immer noch Interpretationsspielraum und ich wäre weniger sauer gewesen, wenn Köln gesagt hätte, schau dir die Szene an. Wenn dann der Schiri, auch wenn das eine Vollleucht, also ein Volltrottel war, der Schiri in Berlin, aber wenn er dann sagt, nee, es ist so, wie ich es gesehen habe, kein Elfmeter, dann schlucke ich das im Zweifel. Aber so ist es einfach eine Ungerechtigkeit oder so verfragst du dich, für was der Videoschiedsrichter da, wenn er selbst in so einer Situation nicht eingreift und zumindest mal sagt, guck's dir an, guck's dir einfach an
Ja.
und entscheide selbst. Und das ist offenbar nicht, ist offenbar nicht passiert.
Eigentlich bräuchtest du ja noch nicht mal einen Videoschiedsrichter dafür, weil ich meine, jeder, also du siehst so eine Szene, obwohl ich sie jetzt ja, wie gesagt, gar nicht gesehen habe, aber ich habe darüber gelesen. Du siehst, das ist ja so, ich meine, der Schiedsrichter sieht ja die Szene. Ist ja nicht so, dass er irgendwie gerade an seinem Handy rumspielt oder so, während das passiert. Er müsste ja eigentlich schon hingucken und er hat noch zwei Assistenten, die auch noch hingucken. Und dass da eines, und natürlich hast du dann diese Szenen, wo der eine Schiedsrichter Elfmeter gibt und der andere Schiedsrichter gibt eben keine Elfmeter, aber er sieht doch, dass da was vor sich geht und dieses schon von sich aus, Videoschiedsrichter hin oder her, aber wenn er von sich aus die Möglichkeit quasi hat, das sich nochmal anzugucken, also natürlich macht er das nur, wenn der Videoschiedsrichter sich meldet, weil er denkt, okay, dann werde ich richtig, wirklich richtig liegen, aber so von sich aus müsste er ja schon sagen, eigentlich müsste ich es mir nochmal angucken wollen, weil ich kann mir. Wer kann sich denn als Schiedsrichter überhaupt 100% sicher sein über irgendetwas? Also,
Ja.
das ist halt, also ich meine, er müsste selber wissen, dass die Szene gefährlich war, jetzt entscheidungsmäßig. Aber ja, ich weiß es. Also dieses, was mir auch noch gerade einfällt, nach eben diesem Freiburg-Spiel am ersten Spieltag letzte Saison hatte ich ein bisschen die Befürchtung nach dem nicht gegebenen Tor von Freiburg, dass sich die Regeln ein bisschen fast ändern werden oder einfach mehr brenzlige Situationen gegeben werden, abseitsmäßig. weil du es dir danach immer noch angucken könntest. Also dass du weniger, wäre ja eigentlich logisch, so ist es aber
richtig,
glaube ich, gar
aber
nicht.
Aber so war es in Berlin, aber ganz surreale Szenen, dass sowohl auf Eintracht-Seite, wer ist denn da alleine aufs Tor zugerannt? Ich glaube, Aller, und auf Berliner Seite ist auch einer alleine aufs Tor zugerannt, wo du also schon mit bloßem Auge erkennen konntest, dass der Spieler Minimum 5 Meter im Abseits ist, wo dann der Schiri die Fahne nicht gehoben hat und dann einfach gewartet hat, bis es dann klar war, damit der Videoassistent eingreifen kann. Auf der anderen Seite hatten wir aber oft genug Spiele, zugunsten wie auch zu Ungunsten der Eintracht, wo es eine ganz, ganz hauchdünne, knappe Entscheidung war, ob Abseits oder nicht. Und der Schiri dann, der Linienrichter, die Fahne gehoben hat und damit die Möglichkeit der Korrektur zunichte gemacht hat. Ja, also hier fehlt mir auch so ein einheitliches Bild.
Ja, es ist ich war immer ohne Videobeweis immer für, so wie es auch in den Regeln ja steht, mit im Zweifelsfall für den Angreifer. Mhm. Weil ich das immer, ich fand, wenn dann irgendwie die Sportschau dann die 10. Wiederholung zeigt oder bei irgendeiner Live-Übertragung oder so, und wo du dann doch siehst, dass sein Knie 1 Zentimeter im Abseits ist und dann von der Fehlentscheidung gesprochen wird. Bei einer Situation, wo es bewiesen ist, dass das menschliche Auge das quasi gar nicht sehen kann, da war ich immer dafür, dass es eben pro Angreifer ist und nicht, also selbst wenn die Eintracht ein Gegentor bekommen hat, wo eine Fußspitze im Abseits war, habe ich mich eigentlich nicht beschwert. Ich kann mich nicht erinnern. Also da habe ich nicht hinterher, im Stadion siehst du das eh nicht, und hinterher habe ich auch nicht gesagt, aber da war ja noch dieses Abseitstor. Also so war das irgendwie schon immer. Das fand ich schon immer eigentlich okay, wenn es wirklich für den Angreifer so gepfiffen wird. Aber wenn das dann abgepfiffen wird, diese Kann-Situation, das ist dann immer ärgerlich, finde ich.
Ja, das ist richtig, ja. Nee, kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass ich mich da, also klar habe ich dann gesagt, war doch abseits, aber wenn es eine knappe Entscheidung war, habe ich damit auch gelebt. Und wie gesagt, mich hat das jetzt nur gewundert in Berlin, wo es also offensichtlich abseits war, weil die einfach schon 5 Meter im Abseits waren, dann wird einfach die Fahne nicht gehoben, wo man dann sagen kann, ey, hallo. Also ich meine, wollt ihr euch überflüssig machen auf dem Platz? Ja, also wenn ich bei einer 5-Meter-Geschichte schon die Fahne nicht hebe, weil ja, weiß ich nicht, irgendwas sein könnte, was der Videoschiedsrichter korrigieren muss, dann frage ich mich auch, ob die dann nicht den Job verfehlt haben, weil eine Daseinsberechtigung brauchen die auf dem Platz auch. Und der Videoassistent soll ja wirklich nur für die strittigen Situationen da sein. Aber letztendlich die Gebietshoheit oder die Platzhoheit soll auch bitte bei dem Schiedsrichter gespannt vor Ort sein.
Ich finde halt jetzt im Gegensatz zu anderen Sportarten, wo es noch Videobeweis gibt, sowas wie Football, Baseball oder Hockey auch, ne? Beim Hockey kann, glaube ich, der Trainer zum Beispiel entscheiden. Und bei Baseball und so auch. Also meistens ist es so, dass der Trainer dann sagt, ja, wir gucken uns das nochmal an oder nicht. Es ist halt immer ein bisschen schwierig bei dieser Sportart Fußball, ne, wo es halt so weitergeht, ein Spiel, und sich dann eine neue Situation einfach entwickelt. Wo habe ich das denn? Das ist mehrmals so passiert. Das war bei der MLS hier in den USA irgendwie die Saison. War bei einem Spiel, da hatte die eine Mannschaft, glaube ich, 2-1 oder so geführt. Und dann gab es eine strittige Strafraumszene. Dann hat die Mannschaft, die führt, einen Konter gemacht und hat es 3-1 geschossen. Und dann wurde der Videobeweis rangezogen und dann wurde Elfmeter entschieden für die Szene, die davor war. Und dann ist es da 3-1, 2-2 gefallen oder so, und dann hat diese Mannschaft eben sogar noch gewonnen, das Spiel.
Ja.
Und das ist sowas von absurd.
Da war doch auch diese Geschichte die Geschichte in Mainz, wo die Mannschaften schon in der Halbzeitkabine waren.
Ja.
Und da mussten die rausgerufen werden, weil dann der Videoassistent meinte, hey Kinder, das waren 11 Meter. Und das ist dann schon ein bisschen absurd alles.
Ja, das ist dann wirklich. Ich finde, dadurch wird irgendwie wirklich schon diese wirklich schöne Sportart ein bisschen kaputt gemacht.
Ich meine, jetzt hat ja Mainz nicht allzu viel Zuschauer, also es ist, wenn das dann betrifft, das ist ja nur eine ganz, ganz kleine Minderheit. Aber stell dir mal vor, du bist im Stadion, du gehst mit Halbzeit raus, es steht 0-0, holst dein Bierchen, gehst wieder zurück auf den Platz. Und du bist sicher, du bist in der Halbzeit draußen gewesen, hast noch nichts verpasst und auf der Anzeigentafel steht 1-0 oder 0-1. Ich meine, was geht dann im Kopf vor?
Ja, es ist, ja, ich, Ja, ich stelle mir das aber auch, wenn es einmal so passiert, wenn es sowas einmal bei uns passieren würde, stelle ich mir das so eigentlich ziemlich lustig vor, wenn du dann schon so draußen bist, du triffst die ersten Leute beim Pinkeln und sonst was und dann noch, da ruft jemand mit, hey, wir kriegen noch einen Elfmeter.
Wo du gefühlt schon die Mannschaften vor 5 Minuten vom Platz runter sind.
Ja, und dann natürlich die Leute, die gerade beim Bier anstehen, rennen zurück, aber was machen die ganz vorne? Die Leute, die ganz vorne stehen, ja,
Ja.
machen sie die Bestellung jetzt noch fertig, rennen sie zurück. Ich finde es nämlich eh extrem schlimm, wenn das Spiel läuft und du bist gerade nicht da. Ich habe da so ein
Ja.
Unwohlseingefühl.
Ja.
Egal was für ein Spiel, egal wie, wann
Ist
und sonst
so.
was, ich habe immer, wenn ich irgendwie gerade raus muss während des Spiels oder wenn ich zu spät komme zum Spiel, du hörst die ganze Zeit dieses Grauen im Stadion. Ah,
Wobei
nicht
jetzt sind
schön.
mittlerweile im Stadion, es lebe das digitale Zeitalter, sind auch an jedem Stand jetzt mittlerweile die Monitore aufgestellt. Also du verpasst tatsächlich nichts. Aber das war früher kein Spaß. Du wusstest genau, wann jetzt ein Bier. Genauso wie im Kino. Du musst dringend aufs Klo, du guckst Star Wars, der Todesplanet wird gerade angegriffen und jetzt scheiße. Ich kann nicht mehr einhalten. Ne? Ist natürlich dann ein bisschen dumm gelaufen. Aber den Film kannst du dann gestern am nächsten Tag wieder in den Film. Beim Fußball ist es diese Einmaligkeit, die du einfach verpasst hast.
Bei den Monitoren hast du ja auch aberwitzige Szenen. Und zwar selber auch mitbekommen. Ich meine, das Fernsehsignal ist ja ein bisschen langsamer als die Realität. Ist ja jetzt nicht die große Neuigkeit. Und du hörst ja schon vorher ein bisschen du hörst ein Raunen im Stadion oder Pfeifen und sonst was und siehst dann halt 20 Sekunden später auf dem Fernsehen, was gemeint war. Ne? Was aber schon, habe ich schon erlebt, dass da Leute neben mir stehen, die dann den Fernseher anschreien: Komm, komm, mach ihn rein, mach ihn rein. Du stehst 10 Meter neben den realen Geschehen, du hättest es mitbekommen, wenn er ihn reingemacht hätte. Es ist, ja.
Ja, gut,
Aber das ist so.
das hast du ja nochmal ausgeprägt. Ich glaube, darüber hatten wir auch gesprochen bezüglich des Marseille-Spiels, was auf der Bergerstraße abgegangen ist, wo dann die eine Kneipe dann, ich glaube, das Signal über SAT hatte und die andere Kneipe über das Internet, wo du einfach eine Verzögerung von 4, 5 Sekunden hast und dann schon in der Erwartung, weil die eine Kneipe gejubelt hat, die dann schon in der Erwartung dann auf das 2:1 dann schon alle aufstanden und schon quasi oh, die Welle vorbereitet hatten. Also kann auch manchmal lustig sein.
Ja, aber ja, es ist halt nochmal eine besondere Situation, wenn du quasi neben dem Live-Geschehen
Ja,
hockst.
das ist dann einfach doof. Ja. Aber immerhin, du bekommst es mit, wenn dann noch mit der Verzögerung. Wie oft war ich an der Bierbude, im Stadion, Heimspiele oder Auswärtsspiele und habe einfach Tore verpasst. Ja. Bei gegnerischen Toren ist mir das sogar scheißegal, aber bei eigenen Toren ist es schon ärgerlich und hab bestimmt, also ich müsste jetzt lügen, aber eine fette zweistellige Anzahl an Toren, die habe ich schon an der Bierbude verpasst. Ist so.
Bei mir glaube ich gar nicht so viel. Ich habe das ein bisschen das Gefühl, dass es einfach immer nur gegen Karlsruhe passiert ist. Karlsruhe nicht mehr gegen uns spielt. Hat sich das erübrigt für mich ein bisschen. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, 95, 96, erster Spieltag, da hatte Karlsruhe 1-0 geführt, ich glaube durch Dirk Schuster. Und wir haben in der 44. Minute oder so den Ausgleich gemacht durch Rainer Rauchmann. Ja, es war die glorreiche Abstiegssaison.
Ich wollte gerade sagen,
Wusste
ja.
aber damals keiner
Ja,
mehr, erster
ja.
Spieltag. Ja, und bin ich zu früh aus dem G-Block rausgegangen, um halt schneller am Stand zu sein. Und daran kann ich mich noch nicht, war zum Beispiel mal in Karlsruhe, da haben wir in der zweiten Liga, war das, glaube ich, 3-0 verloren. Und das war einer der schlimmsten Spiele überhaupt. Also,
Wir haben mal in der zweiten Liga in Karlsruhe verloren. Ach
Ja,
komm.
ich
Also ich kann mich
ja.
erinnern, Armin Fee, das letzte Auswärtsspiel, da waren wir ja schon Aufsteiger. Da haben wir, glaube ich, auch in Karlsruhe verloren, aber nicht so hoch. Aber mal so eine richtige Klatsche haben wir mal in Karlsruhe in der zweiten Liga bekommen. Ist ja
Ich
geil.
meine,
Weiß ich gar nicht mehr.
ja, und ich glaube, das war auch, wir spielen um Aufstieg und Karlsruhe ist im Mittelfeld oder sonst
Okay.
was. Ich weiß nicht mehr, welche Saison das war, aber das war ganz, ganz übel. Ich glaube, es war auch. Ich weiß jetzt nicht mal, ob es kalt war und so. Naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ich glaube, beim ersten Tor war ich noch nicht im Stadion oder war gerade draußen Bier holen. Beim 2-0, das habe ich gesehen, das war ein Elfmeter-Nachschuss gewesen. Und beim 3-0 habe ich schon angepisst im Auto gesessen. Ich habe, glaube ich, zweimal früher ein Spiel verlassen. Vor allem auswärts. Und das war einmal bei diesem Karlsruhe-Spiel, weil das war so zum Kotzen gewesen. Und
Ach, das muss die Andermatt-Saison gewesen sein. Da haben wir
kann sein.
einige, da haben wir einige, ja gut, ich meine, Andermatt, muss ich noch was sagen? Nein, danke.
Es war auf jeden Fall katastrophal und es war halt einfach so schlecht, dass wir haben 2-0 gesagt, komm, lass uns gehen und da haben wir das 3-0 im Radio. Also da sind wir gerade, haben uns, glaube ich, ein Auto gesetzt, haben den Jubel zum 3-0 gehört. Und es war auch eine legendäre Rückfahrt, glaube ich, wir waren immer im Radio, wir waren irgendwie so traurig und am Ende irgendwie gewesen, dass wir ein depressives Lied nach dem anderen immer im Radio gesucht haben. Immer wenn die Stimmung im Radiosender gewechselt, haben wir einfach eins weiter getan, dann kam ein depressives Lied. Der schöne Heimfahrt war das gewesen. Und das andere, um das so schnell zu komplettieren, ich werde es wahrscheinlich in 3 Wochen wieder erzählen, war aber, als wir in der, genau, Abstiegssaison, in der zweiten Abstiegssaison, als Schalke Meister der Herzen wurde, hatten wir auf Schalke 4-0 verloren. Und es war katastrophales Spiel. Also, wir waren wirklich, ich glaube, das Gefährlichste, was wir hinbekommen, war ein Schuss aus 20 Metern, der 30 Meter vorbeiging. Und ansonsten Katastrophe. Und wir saßen, hat man später im Fernsehen auch schon gesehen, waren 3 Frankfurter, die auf der Schalker Gegentribüne saßen, um uns herum nur blau-weiß. Und wir wurden die ganze Zeit, also war nicht feindselig oder so, aber haben sich die Leute lustig
Ja,
gemacht und so.
klar, logisch.
Da war dann zum Beispiel so, da bin ich, hat, Andi Möller, ein Eintracht-Spieler, gefoult und hat Geld dafür bekommen. Da bin ich aufgestanden und habe applaudiert. Und da haben die ihre dummen Sprüche gemacht. Dann hat später nochmal ein Schalker-Spieler Geld bekommen und hat sich der umgedreht vor mir und hat dann so im Ruhrpott-Dings so gesagt mit: Und warum applaudierst du da jetzt nicht? Hab ich gesagt, jetzt ist ja nicht der Möller. Ach so, nur bei Möller applaudiert man. Also, solche Sachen. Und dann, das war. Bei jedem Jubel haben sie uns dann auch angeguckt und angeklatscht und so. Das war weniger schön, da sind wir auf Flur gegangen. Aber ansonsten versuche ich eigentlich immer bis am Ende durchzuhalten. Und ja,
Ja, es gab
der
ja
Pass.
mal, es gab ja mal so die Hochzeit der 90er Jahre mit den ganzen Fanzines. Ich meine, wir beide schreiben ja für ein Fanzine. Und da gab es natürlich so Highlights von Fortuna Düsseldorf, gab es ein Fanzine. Ich weiß nicht, Schlag die fette Katze, wie das hieß. Und weil du jetzt gerade sagst, du bist dann bei dem Spiel in Karlsruhe, was wir 3-0 verloren haben, früher aus dem Stadion raus, da kann ich mich auch noch an einen Spielbericht erinnern. Da hat dann Fortuna Düsseldorf beim VfB Stuttgart gespielt. Die haben dann das Stadion verlassen, als es 3-0 für den VfB stand, setzen sich ins Auto und es war dann, weiß ich nicht, es wären noch 10 oder 15 Minuten zu spielen und hören sich die Schlusskonferenz im Radio an. Und dann, ja, wir gehen nach Stuttgart. Ja, in Stuttgart steht es für Düsseldorf 4 zu 3. Und dann musst du dir vorstellen, was in den Köpfen denn vor was in den Köpfen
Ja.
vorgegangen sein muss, auf dem Weg vom Stadion ins Auto, wo die vielleicht 5 Minuten oder 6 Minuten unterwegs waren, sind beim 3-0 gegangen und der Eingang aus Stuttgart 4-3 für Düsseldorf, wo dann, da müssen ja die Gehirnzellen rausgerannt sein aus der Birne. Aber dann, das war ein Bruchteil von der Sekunde und dann meinte dann, ja, nach Ecken. Also stand auch weiterhin 3-0. Und das haben die so geil beschrieben. Und das hat mich jetzt gerade daran erinnert, wie du da von Karlsruhe berichtest. Ich habe mal in Karlsruhe ganz spannend, da war ich mit Dirk da, ich habe meistens in Karlsruhe Gegentribüne gehabt. Also dieser eine Sitzplatz neben dem Eintrachtblock im Prinzip. Und das Schöne war, dass du dann dich da frei bewegen kannst. Und wenn du dann von dieser Tribüne runtergegangen bist, hast du gleich eine Wurstbude und einen Bierstand da gehabt. Und das war auch, ich glaube, das war auch in der zweiten Liga. Und dann zur Halbzeit raus. Würstchenbude und da stand dann irgendwie eine Hundertschaft Polizei. Und ich weiß nicht wieso, aber der Einsatzleiter von dieser Hundertschaft hat uns beide komplett zugetextet. Wir standen da auch als Eintracht-Fan erkennbar, also ich habe bestimmt einen Schal angehabt und haben dann unsere Wurst gegessen und dieser Einsatzleiter redet mit uns und total frauenfeindliche Sprüche. Ihm geht das total auf den Sack hier mit den Weibern bei der Polizei, die gehören an den Herd gekettet und bla bla bla. Und wir stehen da so, also auch mit vollem Mund und haben den einfach nur zugehört. Ich gucke dann ab und zu mal zum Dirk rüber, der Dirk zu mir rüber und zu diesen fragenden Gesichtern, was erleben wir hier gerade? Und also richtig dieser ganze frauenfeindliche Hass von dem Einsatzleiter wohl bemerkt. Und diese ganzen Schlampen und mit denen kannst du nichts anfangen. Und dann auf einmal gab es Randale im Eintracht-Block. Er schickt seine Hundertschaft Knüppel, Schild und Helme auf, schickt seine Hundertschaft in den Eintracht-Block rein und redet mit uns weiter. Du musst dir vorstellen, wir kauen da unsere Bratwurst mit vollem Mund, wie so eine Kuh auf der Weide, so. Und der schickt da seine Hundertschaft rein, du siehst dann auch, wie da richtig der Pogo abging. Und der erzählt dann weiter, dass Frauen an den Herd gekettet gehören und das geht ihm alles auf den Sack und so. So, und dann waren wir mit der Bratwurst fertig. Er ist dann auch dann in Richtung Eintracht-Block marschiert. Wir sind auf die Tribüne gegangen und haben uns eine halbe Stunde lang nicht darüber unterhalten, was wir gerade erlebt haben, sondern erst so das Spiel war, glaube ich, eine halbe Stunde später, sagt mir Dirk, was war das gerade? Das ist so, ich hatte ein ähnliches Erlebnis, hatte ich beim Public Viewing im Solzer, bei der deutschen Nationalmannschaft, als Jogi Löw seinen Popel gefressen hat. Du sitzt in der Kneipe, isst da, weiß ich nicht, dein Handkäse und guckst im Fernsehen und siehst einfach in der Naheinstellung, wie Jogi Löw seinen Popel frisst. Und
Ja.
jeder sieht das und keiner reagiert da drauf. Und so nach ein paar Minuten, so fängst du so langsam an, dich so gedanklich, also aus dieser geistigen Starre, in der du bist, ja, dich herauszutasten und fragst du den Tischnachbarn, sag mal, hast du das auch gerade gesehen? Und genauso kam mir das auch vor. Der hat uns zugelabert und wir haben das wirklich erstmal eine halbe Stunde für uns verarbeiten müssen. Dieses ganze Szenario war auch völlig abstrus. Du musst dir vorstellen, der schickt da seine Hundertschaft in den Eintracht-Block. Wenn die auf unsere Freunde einprügeln, erzählt er da, dass die ganzen Weiber in seiner Hundertschaft auf den Sack gehen und wir haben den Mund auch voll mit der Bratwurst. Irre. Also das ist so das, was mir von Karlsruhe hängen geblieben ist.
Es gibt da auch irgendeinen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der Fangate 4 oder in anderen Fanzinen war, irgendein Artikel von jemandem, der, ich weiß nicht, ob das auch Karlsruhe war, so irgendwie geografisch ungefähr ähnlich, der aus irgendwelchen Gründen das komplette Spiel am Bierstand verbracht hatte. Und war auch ein sehr, sehr schöner Artikel. Und seitdem träume ich wirklich irgendwann mal davon, irgendwo auswärts weit hinzufahren und sich eine Karte zu kaufen und wirklich aber komplett einfach nur am Bierstand stehen zu bleiben. Wie cool das eigentlich
Das
ist.
ist
Und was man
eigentlich
da halt
cool,
so
ja.
erlebt
Ja.
und sonst was. Ich meine, es gab schon sehr, sehr viele Spiele, wo ich es hätte machen sollen. Das weiß man halt vorher nicht. Aber ja, das ist ein kleiner Traum von mir.
Also ich habe das mal bewusst gemacht, aber auch erst in der zweiten Halbzeit. Da war ich mit einem Fanclub da, ich war, glaube ich, auch nicht volljährig, aber als 16. durfte man ja, als 16. sage ich schon, als 16-Jähriger durfte man ja schon Bier in der Öffentlichkeit trinken. Und da habe ich das mal in Köln gemacht. Das Spiel ging dann 7:0 aus für Köln. Ich muss da nicht erzählen, wieso ich dann am Bierstand an der Zeit stand. Aber so mein ganzes Spiel, oder sich einfach mal ein ganzes Spiel auch mit dem Einsatzleiter der Polizei dazu unterhalten, während der seine Hundertschaften in die Blöcke reinjagt. Also wirklich, wörtlich, fragt er uns, wie gesagt, wir beide kauen die Bratwurst, fragt er uns, wieso braucht eine Frau zwei Knöpfe? Und wir so mit der Schulter gezuckt. Wir waren auch schon völlig, also wir waren auch gedanklich, also ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Wir waren auch, die Köpfe haben sich auch abgeschaltet gehabt. Wir haben dann mit den Schultern gezuckt. Ja, ein An- und Ausknopf am Herd. Ankochen, auskochen, fertig. Das erzählt er.
Ja.
Ja, also so richtig so, auch so, auch noch nicht mal lustig. Also wenn es ja wenigstens lustig wäre. Du kannst ja vielleicht auch erwarten, naja, bei Polizisten vielleicht nicht, aber du kannst ja auch erwarten, dass so Witze auf Kosten von Minderheiten oder auf Kosten von dem anderen Geschlecht können ja auch durchaus lustig sein. Ich sag nur,
Ja.
sehr der so Mundschuh zum Beispiel, der wunderbar, weil er das natürlich auch als Türke dann vielleicht eher darf als ich als Arier oder so, wunderbar auf Kosten von Minderheiten auch da Sachen rausrotzt, wo du einfach deinen Bauch halten musst, sonst verreckst du, ja. Das war ja noch nicht mal lustig. Das war einfach nochmal schlimmer als jeder Stammtisch. Er war aber der fucking Einsatzleiter da. Der war der Einsatzleiter und erzählt uns zwei wildfremden Leuten, auch noch Eintracht-Fans, ja, die einfach nur in Ruhe ihr blöde Bratwurst essen wollten und eigentlich nach der Bratwurst wieder zurück auf die Tribüne und leckt mich doch, ja. Was geht da in den Köpfen vor? Aber wirklich, ich glaube, der Dirk hat das, glaube ich, sogar für Fangit vor, mal rückblickend, hat das, glaube ich, sogar mal auch für die Ewigkeit niedergeschrieben. Ich muss ihn mal fragen.
Ja, es wäre auf jeden Fall lohnenswert gewesen. Aber ja, ich kann, weil wir deswegen den noch Wendungen kurz vor Schluss mit Düsseldorf und so eben hatten, kannst du dich noch an das Spiel bei den Stuttgarter Kickers in der ersten Aufstiegssaison erinnern?
Na klar.
Da war ich leider nicht im
Also
Stadion.
in der ersten Aufstiegssaison oder in der Abstieg oder in der ersten im ersten Zweitligajahr? Ach, du meinst das im Neckarstadion. Wir hatten im ersten Zweitligajahr haben wir Degerloch gespielt und du meinst das berühmte Spiel im Neckarstadion.
Genau,
Ja,
es war im
ja.
Neckarstadion
Ja,
gewesen. Da,
genau.
na, Gottlieb Daimler damals
Ja,
schon.
ja.
Wo wir, glaube ich, 1:0 geführt hatten bis zur 84. Minute oder so. Und dann, es waren, glaube ich, auch mehr Eintracht-Fans als Kickers-Fans, habe ich dann. Ich war selbst nicht da, aber gehört später.
Wahnsinn.
Und dann haben die Stuttgarter von der 84. bis zur 86., glaube ich, aus dem 0-1 und 2-1 gemacht.
So, jetzt muss ich
War schon ziemlich.
reingrätschen. Ich grätsch kurz rein, dann erzählst du die
Ja.
Geschichte weiter. Nach dem 2 zu 1 bin ich dann aus dem Stadion raus. Jetzt kannst du weiterreden.
Echt?
Ja.
Okay. Was Andi damals dann nicht mitbekommen hat, ist, dass die Eintracht dann von der 88. bis zur 90., glaube ich, aus dem 1 zu 2 noch ein 3-2 gemacht hat.
Genau. Ich bin raus. Mich hat dieses 2 zu 1 für diese Dreck-Stuttgarter so angekotzt, dass ich raus bin. Ganz einfach nur raus. Und dann, ich war glaube ich auch, mit welchem Fanclub war ich denn da? Keine Ahnung, also auch mit dem Bus da. Ich konnte also nicht einfach mich ins Auto setzen, nach Hause fahren, was ich hundertprozentig gemacht hätte, sondern musste dann auch noch warten und habe natürlich das Gejubel. Ich habe es ja mitbekommen durch die Lautstärke, durch das Gejubel und alles. Aber dann kommen diese ganzen glücklichen, grinsenden Gesichter. Oh, das war das geilste Spiel, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich so, ja, schön für euch. Gut, freut mich.
Also bist du dann auch nicht mehr nach dem 2:2 oder so? Hättest du da, konntest du da auch nicht zurück?
Ich war auf der Gegentribüne, also wir hatten irgendwie diese Gegentribüne in Beschlag genommen. Und dann war irgendwie in der Kurve, soweit ich das in Erinnerung habe, alle Blöcke gesperrt, bis auf unsere klassische Gästekurve, die wir also auch von den Spielen beim VfB Stuttgart her kennen. Und ich glaube, das 2 zu 2 oder das 3 zu 2 ist dann gefallen, während ich auf Höhe des Gästeblocks war. Und da bin ich die Treppe nochmal hoch und habe das dann schon noch mitbekommen. Aber ich habe kein Tor gesehen. Also es muss schon 3 zu 2 gestanden haben. Und bin aber dann auch irgendwie, hab dann nicht mitgefeiert, ich bin dann, okay, 3-2, konnte das, also mein Kopf konnte es nicht verarbeiten, du kennst solche Situationen, dass einfach der Kopf nicht dem Geschehen hinterherkommt und das war bei mir gerade der Fall, weil ich eigentlich total frustriert das Stadion verlassen habe und bin dann wieder die Treppe runter und zum Bus gegangen.
Ja,
Wenn ich das noch
also
richtig in Erinnerung habe.
auf jeden Fall gehört das zu den ein paar Toren, die du verpasst hattest.
Genau, definitiv,
Ja.
ja.
Schön, aber dass auch noch so ein Spiel dabei ist.
Ja, ja, ja,
Dass es
ja.
nicht einfach nur so unwichtige Tore sind.
Ja, nee, nee.
Na,
Ich habe auch viele
gut.
Hölzenbein-Tore verpasst. Ich Hölzenbein war immer dafür bekannt, dass er eigentlich immer erst in der Nachspielzeit trifft. Und da war ich schon meistens gefrustet aus dem Stadion raus.
Ein
Da war ich aber auch ein
Kumpel von mir
Kind.
hatte das Preuß. Tor gegen Bayern verpasst gehabt, weil er
Echt?
gerade auf dem Klo war oder sich ein Bier geholt
Oh,
hat.
geil.
Und da hat er später Christoph Preuß irgendwo getroffen, ich war dabei, und hat ihn dann so, ey, Christoph, dein Tor gegen die Bayern, hab ich damals verpasst. Hat der Preuß geantwortet, ja, ich hab's auch erst im Fernsehen sehen können.
Wie geil. Apropos Bayern, da gab es dann auch nochmal ein Spiel, wo wir dann irgendwie in der Schlussminute das Ergebnis komplett gedreht hatten. Fenin das 2-1 und das 1-1
Sumo,
war.
Jubel,
Oh. Ja,
Sumo.
genau. Da möchte ich auch nicht wissen, wie viele Leute da schon außerhalb des Stadions waren. Weil das war irgendwie
Aber.
das Spiel plätschert. Nee, das plätscherte gar nicht, weil wir waren gar nicht schlecht. Ich
Nee,
glaube,
nee.
der
Wir haben, wir
Heller,
haben,
der
wir
Heller
haben,
hatte das Spiel
wir haben.
seines Lebens gemacht, ne, auf der Außenbahn.
Wer?
Der Marcel Heller hat doch so einen riesen, der ist doch der riesig abgegangen an der
Ja,
Außenbahn.
stimmt. Ich weiß noch, wir haben ziemlich gut angefangen. Und das war halt so ein Spiel gegen Bayern, wo du weißt, du brauchst heute einen Sahnetag.
Und das war
Damit du.
genau in der Saison, wo wir noch im Pokal sang- und klanglos gegen die Bayern zu Hause 0 zu 4 verloren hatten. Das war ja dieselbe Saison.
Oh, das kann sein, das weiß ich jetzt
Ja,
gar nicht
das war in
mehr.
der Hinrunde hatten wir im Pokal, erste oder zweite Runde, 4-0 verloren. Und das war in der Rückrunde das Spiel. Und ja, erzähl weiter.
Ja, also ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir ziemlich gut angefangen haben und dann sind die Bayern durch Klose, glaube ich, in Führung gegangen. Und es war so ein, ach, ärgerlich, Kacke, wir haben doch so gut gespielt. Und jetzt nimmt es halt hier seinen Lauf, weil das, hätte fast gesagt, mit damals war es so, aber wie es heute noch so ist, wenn du halt 1-0 gegen die Bayern zurückliegst, weißt du, dass es eigentlich gelaufen ist. Und dann haben wir aber weiter einfach gut gespielt, kann ich mich erinnern.
Ja,
Und die
es war
Bayern
gut, stimmt.
haben sich irgendwann hinten reingestellt und haben nur noch auf Verwalten gespielt. Und wir hatten die wirklich teilweise an die Wand gespielt. Und dann kurz vor Schluss, dann glaube ich, war auch 88. 90. oder so gewesen.
Ja, das war 88., 90. Und eigentlich das Tor von Fenin war auch übrigens Weltklasse.
Ja, das war, ja, das macht er auch nicht, gut, heute eh nicht mehr, aber das hätte er damals auch nur einmal in seinem Leben gemacht. Aber ja, das war, ich meine, selbst wenn wir nur das 1-1 geschossen hätten, das wäre schon geil gewesen. Einer von diesen wunderschönen wenigen Augenblicke, die es gab in den letzten Jahren. Aber ja.
Aber da könnte ich mir vorstellen, dass da auch schon einige aus dem Stadion raus sind, weil damit eigentlich so nicht zu rechnen war.
Ja.
Ja gut,
Ja.
so kann man im Laufe seiner Zeit, aber das gehört, glaube ich, zum Fan-Dasein. Ich meine, du hast ja immer die Diskussion. Ich bleibe auch, wenn es 0 zu 5 steht, bis zur letzten Sekunde. Ich kann es nicht ab. Ich meine, für mich ist das eine emotionale Scheiße. Und was mich ankotzt, ist auch tatsächlich, also emotional scheiße, wenn wir zurückliegen, so meinte ich das. Und ich habe dann auch keinen Bock, mir diesen Gästeblock anzuschauen, wie der sich abfeiert. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich gehe raus aus dem Stadion. Das ist jetzt aber nicht despektierlich gegenüber der eigenen Mannschaft gemeint, sondern einfach ein Selbsterhaltungstrieb, weil in feiernden Hamburg, Bremen, Bayern oder sonst welchen Block ist schwer zu ertragen für mich. So, und wenn es dann dran und für den Gegner steht, dann gehe ich einfach, weil ich das nervlich nicht mehr ertrage und da brauche ich auch keine Diskussion. Ich bin kein richtiger Fan, bla bla blub, man muss bis zum bitteren Ende bleiben. Ein Scheißdreck muss ich bleiben. Und für mich gehört es einfach auch als Fan-Dasein dazu, dass man dann einfach mal ab und zu früher das Stadion verlässt und dann Highlights verpasst. Das ist dann einfach so. Es gehört einfach zu dem ganzen Thema. In meinem Leben, in meinem Fan-Dasein gehört es einfach dazu, dass ich schon viele Tore von der Eintracht verpasst habe, weil ich so gefrustet war, dass ich einfach raus bin.
Also ich lasse es oft wie heißt es,
Masochistisch?
genau, über mich, ich lasse es jetzt, über mich ergehen, wenn jetzt der Gegner feiert oder sonst was, weil ich bin natürlich auch sonst früher schon gegangen, aber es ist irgendwie diese Qual gehört auch ein bisschen dazu. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich gehe eh nur ins Stadion, um mich aufzuregen. Alles andere.
Ja, also klar, du gehst ins Stadion, um einfach für Beleidigungen, für die du im Straßenverkehr einfach dich dumm und dusselig bezahlen würdest, einfach straffrei beleidigen zu dürfen.
Ja, es ist, ich liebe einfach diese Situation, wenn wir offensichtlich vom Schiedsrichter irgendwie verarscht werden. Also, wo das ganze Stadion merkt, wir werden gerade verarscht. Und dann, also schon diese Unruhe da ist. Und dann wird irgendwie wie für den Gegner irgendwas gepfiffen. Und dann, wo das ganze Stadion explodiert aus Wut und nur noch pfeift und sonst was und jede Situation niederschreit und alles und sich nur noch aufregt. Ah, herrlich. Deswegen gehe ich zum Fußball.
Ja, das.
Dass du diesen einen Mann mit der Pfeife, der da unten auf dem Blatt steht, für alle Ungerechtigkeiten in deinem Leben verantwortlich machen kannst, die vorher in der Woche passiert sind vor dem Spiel, und dann lässt du alles raus. Ja.
Ja, oder auch einfach mal gegnerische Spieler beleidigen.
Auch schön. Auch gerne genommen.
Ja.
Ja.
Das gehört einfach dazu. Du kannst dann wirklich einen Stinkefinger zeigen, du kannst die Mutter beleidigen, du kannst die Typen selbst beleidigen, du kannst also wirklich, für was du normalerweise im Straßenverkehr eingesperrt gehörst, ja, kannst du da einfach 90 Minuten lang bringen und hast deinen Spaß und fühlst dich danach einfach gut. Also eigentlich so ein Stadionbesuch schon fast schon eine Therapie auch, ja.
Ja,
Was,
wer
du
weiß, wo
bist.
ich wäre, wenn ich ohne Fußball.
Ja, eben, so nach dem Motto, dann wärst du so in der Anti-Aggressionstherapie. Dann musst du dann mittwochs dann zu Frau Doktor irgendwas gehen, ja, und hast dann deine Anti-Aggressionstherapie. Brauchst du nicht, du gehst zum Fußball. Das ist einfach auch befreiend und manchmal ist das so, dass man hat ja auch im Leben, also viele Männer haben ja im Leben auch wechselnde Beziehungen und auch übrigens die Frauen auch. Und es ist auch immer wieder spaßig, wie dann die Frauen, die dann das erste Mal mit mir im Stadion waren und mich ja gar nicht so kennen. Das ist ja schon so, wie der Dirk das auch immer so schön sagt, das ist eine Telefonzelle im Stadion, du gehst da rein und kommst dann als aggressiver Fan raus, also analog zu Clark Kent und Superman, ja. Und genauso ist es. Das heißt, dein Lebenspartner erlebt dich ja im Stadion so, wie er dich sonst niemals und nirgendwo erlebt. Vielleicht am besten im Berufsverkehr, aber sonst
Ich hoffe
eigentlich.
es, dass es in den meisten Beziehungen so ist,
Ja, das ist.
zumindest.
Und das ist, kann auch irritierend sein. Vor allen Dingen, wenn du auch mit Geschäftspartnern, den Fehler mache ich übrigens nicht mehr. Ich bin auch mal mit Geschäftspartnern ins Stadion, so nach dem Motto. Die wussten dann, oh, Andi, sag mal, kannst du mir da Karten dafür besorgen? Ja, komm, gehen wir zusammen hin. Und dann raste ich halt 90 Minuten lang auf. Und das sind dann natürlich auch so Marketingleiter und sowas, wo du ein bisschen auch, also als Unternehmer in der wirtschaftlichen Abhängigkeit bist. Und der bekommt dann einfach 90 Minuten lang mit, dass du völlig asozial bist. Du bist dann einfach, und das ist mir dann aber auch egal im Stadion, weil das ist, ich kann dann nicht, oh, jetzt sitzt hier der sowieso von der Firma sowieso, und da muss ich ja nächste Woche wieder eine Rechnung schreiben und bla, das hier und jenes Projekt. Das geht nicht. Dann kommt der, du schaffst es vielleicht 15 Minuten und dann kommt der Schiri, wie du gerade erzählt hast. Dann kommt der Schiri und sagt, hallo, hallo Andi. Kannst du vergessen, dass du neben deinem Geschäftspartner hier einen auf seriös und ruhig machst? Jetzt pfeife ich mal absichtlich gegen die Eintracht. Und dann ist es vorbei. Dann ist es wirklich vorbei. Und das habe ich mal ein paar Mal gemacht. Die fanden das Gott sei Dank nicht so tragisch, so also wie mit Las Vegas. Alles, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. Da kann man dann schon sagen, also sie haben das dann akzeptiert, okay, alles, was im Stadion passiert, bleibt im Stadion. Aber im Unterbewusstsein denken die schon, der Typ ist asozial.
Wenn sie selbst
Also die
nicht
sagen ja nicht,
so
der ist
fancy
authentisch,
drauf sind.
der ist oder sie sind selbst so drauf, das ist dann okay, klar.
Ja, selbst keine Ahnung, wenn du jetzt zu irgendjemandem neutral mitgehen würdest, also jetzt nicht zu einem Eintracht-Spiel, dann würdest und der andere würde abgehen, dann hättest du ja volles Verständnis für, auch wenn du selbst gerade nicht so abgehst.
Ja, richtig. Ich habe das in Berlin mal gehabt, da bin ich auch mit einem Geschäftspartner. Und dann hatten wir dann, hatte ich dann über die Eintracht Pressekarten in Berlin bekommen, da haben wir schon in der Mitte gesessen und sowas. Und da habe ich eigentlich, da war die Eintracht so schlecht, dass es eigentlich die ganze Zeit die Eintracht-Spieler beleidigt hat. Das war dann auch. Und der hat mich auch ein bisschen schräg angeschaut. Und das, ich sag mal, dann war die Beziehung war danach nicht mehr so, wie sie davor war. Aber das war das Einzige, was mir jetzt einfällt. Und das war auch dann nicht so wichtig. Besonders geil war mal. Das ist jetzt schon Jahre her, deswegen kann ich das erzählen. Und die sind auch mittlerweile getrennt. Ich hatte dann noch am alten Bückelberg-Stadion.
Entschuldigung, ich bin gerade total abgelenkt, weil die Hühner von den alten 12-jährigen Hunden das Essen wegessen wollen und die Hunde sich versuchen zu wehren vor den 20 Hühnern, die gerade sie umzingeln. Und ich meine, das sind halt so, das sind alte Pitbulls. Also wo du weißt, die konnten mal, aber können nicht mehr so. Das ist ein traurig lustiges Geschehen, was hier gerade passiert. Und jetzt haben die Hühner gewonnen und die Hunde sind weg und die Hühner haben beide Schüsseln erobert.
Ist das geil?
Deswegen war ich
Das ist
kurz abgelenkt.
aber da hast du Mitgefühl mit den Hunden, oder?
Ja, die tun mir leid.
Geil. Ja, das ist dann im Prinzip untermalt das ja unsere Stadionerlebnisse. Man wundert sich, was so abgeht. Wie nur ganz kurz in Bökelberg, alte Stadion, Pressetribüne, neben mir auch einer völlig ausgerastet, der saß also genau neben mir, auch so schicker Anzug und Schal und hat eigentlich nur noch der Kaschmir-Pullover gefehlt, den er sich da so um die Schulter gelegt hat, war glaube ich nicht dabei und der ist komplett ausgerastet und die Journalisten, sag mal hier, was ist hier Pressetribüne, was bist denn du für einer, komm mal die Fresse, ich hau euch aufs Maul, das fand ich dann schon krass. Und wir hatten dann, weiß ich nicht, am Wochenende in Gladbach gespielt und das war zu der Zeit, wo ich dann noch bei der Eintracht gearbeitet hatte und bin dann zur Marketingleiterin gegangen und habe gemeint, du sag mal, Jutta, welchen Vollhonks gibt ihr denn Pressekarten? Und die meinte so, ja, wie meinst du das? Du, der hat sich hier die ganzen 90 Minuten lang fast mit der gesamten Gladbacher Pressetribüne geprügelt. Und der ist völlig am ausgerastet. Und dann meinte die Jutta so, wie gesagt, ich darf es jetzt erzählen, ist schon Jahre her. Und die sind auch mittlerweile geschieden. Dann meinte Jutta so, das kommt mir bekannt vor, wie sah denn der aus? Und da habe ich den beschrieben, was er anhatte. Und dann meinte Jutta mit hochrotem Kopf, oh du Scheiße, das war mein Mann. Ja, die Welt ist halt einfach so, wie sie ist.
Ja, jetzt nochmal ausblickend. Du fährst nach Rom.
Genau, ich fahre morgen schon, spreche ich schon auf. Also morgen ist Dienstag. Es geht ja um ganz, ganz viel, nämlich noch genau um 500.000 Euro für einen Sieg.
Ja.
Mehr.
Nicht für dich persönlich, aber nicht für unsere Mannschaft. Persönlich.
Ja, aber für eine goldene Ananas nochmal so eine halbe Mio mitnehmen, wäre doch ganz lustig.
Ja, aber du bist von morgen bis wann dann da?
Bis Freitag, oder? Bis Freitagabend. Ich fliege über München. Und dann komme ich auch erst irgendwann, weiß ich nicht, in der Nacht auf Samstag wieder. Dann werde ich Samstag den Tag auf der Couch verbringen und Sonntag geht es ja schon wieder ins Stadion.
Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall. Es ist irgendwie, ich meine, das ist sehr schön in Kalifornien, aber das ist so, da wäre ich halt viel, viel lieber in Rom.
Ja.
Befürchte schon, was ich alles verpassen werde.
Na, weiß ich nicht. Also denke mal, also es ist ganz komisch gerade, was ich mitbekomme. Ich muss das jetzt mit aller Vorsicht sagen, weil das auch absichtlich, wenn es dann so ist, wie ich das vermute, nicht kommuniziert wird. Aber es waren massig Leute, die ich kannte oder kenne, aus dem engeren, wie auch aus dem etwas weiteren Umkreis, die alle keine Karten hatten für Rom und gesucht haben. Und jetzt haben die auf einmal alle Karten. Es ist das Kontingent, das offizielle Kontingent von 5.600, ist ja nochmal auf 8.000 aufgestockt worden, aber ich habe so fast im Gefühl, dass es deutlich mehr als 8.000 Karten sind, aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine reine Spekulation, wir werden es am Donnerstag wissen, ja. Aktuell ist es so, wenn ich so im Forum gehe, sind noch einige hundert, wenn nicht sogar einige tausend noch vor Ort, die keine Karten haben, aber viele haben auch Karten bekommen, die sich keine Hoffnung gemacht haben. Also ich bin mal gespannt, was da so in Rom ist, aber ich denke mal, das Spiel selbst ist dann für die Chronik ganz interessant, werden beide Mannschaften, werden nicht mit ihrer Top-Truppe auflaufen. Bei uns wird mit Sicherheit Renault im Tor stehen, was dann die Hoffnung ja, die Hoffnung nährt, dass wir vielleicht zu Null spielen könnten, ohne den Trapp zu nahe gehen zu wollen, aber das meine ich so als Fan aus Gag natürlich auch. Und ja, keine Ahnung, aber ich habe eigentlich, ja, das ist jetzt so schön, Rom, wir waren ja auch damals mit Fan geht vor in Rom, lohnt sich ja auch so als Stadt auf jeden Fall, aber ich habe schon wieder Bammel vor dem Spiel gegen Leverkusen, weil das genau der gleiche Drecksgegner ist wie Wolfsburg oder Hertha. Und dann drei Niederlagen in Folge, das würde dann schon langsam anfangen weh zu tun.
Ja, das ist richtig. Also Leverkusen ist ziemlich wichtig jetzt, das Spiel.
Ist ganz wichtig,
ich hatte ja. Ich hatte ja schon, sage ich ja eigentlich immer so, nach so einer so blöden Niederlage ist eigentlich immer wichtig, wie ist dann das Spiel danach. Also damit du eben siehst, wie gefestigt ist deine Mannschaft. Und dass es jetzt zwei Niederlagen hintereinander war, ist natürlich extrem ärgerlich. Und drei wäre ja schon fast ein Absturz.
Ja. Ja, und Leverkusen ist halt natürlich auch so ein Kandidat, gegen die wir auch immer scheiße aussehen, ne?
Ja.
Und dann trifft ein Volland und keine Ahnung, Kiesling spielt ja Gott sei Dank nicht mehr mit, aber dann treffen dann auch die ganzen Nulpen, die irgendwie gefühlt monatelang nicht mehr das Tor getroffen haben und es ist der Klassiker gegen Leverkusen. Es ist der Klassiker. Ich hatte nach dem Sieg in Augsburg gedacht, die Zeiten wären zumindest mal für die Saison vorbei, aber dann das Spiel gegen Wolfsburg hat mich dann eines Besseren belehrt. Es ist nicht vorbei.
Ja.
Es ist unsere Eintracht nach wie vor.
Es ist aber auch irgendwie dieses, man weiß es ja, man hört es genug, man weiß es auch selber, dieses, wenn du so motiviert bist und so auch wie die Eintracht in den letzten Wochen war, dieses, wir hauen jeden weg, weil wir gewinnen einfach momentan, also als einfach diese Serie hatten vor dem Wolfsburg-Spiel, dass man auch selbst so irgendwie gedacht hat und sich viel selbstbewusster ein Spiel sich angeguckt hat. Und ich meine, es gibt auch sowas, wie ich jetzt am eigenen Leib erfahren habe, wie selbstbewusst oder nicht selbstbewusst, sich einen Ticker anzugucken oder so. Mhm. Irgendwie dieses da wird eher das 2-0 noch fallen als das 1-1 und sonst was. Wenn du schon so irgendwie einfach nur vom Mitlesen. Und ich hatte, als ich dann auch die erste Halbzeit von Berlin-Spiel gesehen habe, war auch hatte ich ein bisschen mit Angst, dass es jetzt schon wieder verkacken, weil sie es gegen Wolfsburg verkackt haben. Und wahrscheinlich war das bei den Spielern auch so. Und wahrscheinlich musst du jetzt irgendwie diese Angst in Wut irgendwie umwandeln können, um Leverkusen wegzuhauen.
Ja, ich meine, die Frage ist auch mittlerweile, ob das so clever ist, immer alle drei Büffel jetzt loszulassen. Ob man sich da nicht Stärke nimmt. Also es war eigentlich vom Timing her genau richtig in Stuttgart mit den drei zu spielen. Es war vom Timing her genau richtig gegen Schalke mit den drei zu spielen, weil wir da auch gegen zwei verunsicherte Mannschaften gespielt haben. Die Frage ist tatsächlich, ob man da jetzt nicht viel gegen Wolfsburg und jetzt vor allen Dingen auch gegen Hertha BSC, ich meine, man darf nicht vergessen, Hertha BSC hat zum Beispiel auch zu Hause die Bayern geschlagen, hat zu Hause, glaube ich, gegen Gladbach gewonnen, also ist jetzt auch keine Nulpenmannschaft oder nicht in der Phase, in der VfB oder in der Phase, in der Schalke war, die ja dann verunsichert waren. Und Wolfsburg, okay, hätten wir unsere Chancen in der ersten Halbzeit genutzt, hätte Wolfsburg an dem Tag auch kein Land gesehen. Wir haben die Chancen nicht genutzt. Gegen Berlin war das doch mal ein ganz anderes Spiel. Also die wussten schon so ein bisschen, wie sie gegen uns agieren müssen. Die Wolfsburger übrigens auch. Das hat dann auch Fernandes gesagt, der gesagt hat, dass die Wolfsburger viel mit langen Bällen operiert haben und wir gar nicht dazu kamen, unser Pressing, unsere Stärke auszuspielen. Also, und da ist die Frage, ich bin ja so ein Fan davon, das ist aber gut, das, weil ich Karriere als Trainer auf PlayStation, FIFA oder Pro Evolution Soccer habe, das darf man jetzt vielleicht nicht
vergessen. Das reicht vollkommen
aus. Das reicht eigentlich aus, ja.
Ruft seine Meinung ab.
Also ich bin immer davon, dass ich von der Bank nochmal qualitativ nachlegen kann, um nochmal Druck zu machen, wenn der Gegner schon so ein bisschen Konzentration verloren hat, 90 Minuten, also sag jetzt mal 70 Minuten lang wirklich arbeiten musst und dass du dann nochmal einen frischen Luka Jovic bringst oder nochmal einen frischen Ante Rebic, wo dann einfach die Verteidiger nicht mehr so mit können. Also einfach nochmal Qualität von der Bank. Und diese Option hast du halt nicht, wenn du alle drei von Anfang an loslässt, weil du hast auf der Bank nur noch einen Ogota, ja? Und bei aller Liebe, er ist nicht derjenige, wenn du den bringst, dass der Gegner da vor Ehrfurcht erstarrt. Aber wenn du nochmal einen Luka Jovic bringst oder einen Ante Rebic, dann ist das nochmal eine ganz andere Ansage. Und diese Option beraubst du dir, wenn du immer die drei spielen lässt.
Ja, ganz richtig. Da bin ich ganz bei dir. Es ist halt auch irgendwie. Ist es halt auch wichtig, dass man irgendwie ein bisschen unberechenbar bleibt. Ne? Und ich weiß jetzt nicht. Also ich bin jetzt nicht so, vor allem wenn ich das Spiel nicht so sehe, aber hast du ja halt auch irgendwie, das hatten wir auch schon häufiger, wenn wir irgendwie erfolgreich waren, dass dann einmal irgendjemand das geknackt hat, keine Ahnung, solche Zeiten, wo du musst nur den Kickers aus dem Spiel nehmen und schon steigen sie ab.
Ja.
Was ja auch irgendwie so war und so hatten wir schon oft irgendwelche Taktiken und ich hoffe, dass wir da jetzt noch einen Plan B haben. Dass wir auch mal wieder einen Gegner überraschen können.
Und ich habe jetzt mal den Spielplan geöffnet. Also wie gesagt, ich habe ein ganz, ganz beschissenes Gefühl vor Leverkusen und dann spielst du in Mainz am Mittwoch und dann zu Hause
gegen Bayern.
Wo wir immer gut aussehen. Also ich war ja wenigstens bei dem einzigen Pflichtspielsieg in Mainz dabei. Das war 1900 irgendwas 80. Da stand der Moppes Brez bei den Mainzern im Tor. Und ja, und dann spielst du zu Hause gegen Bayern München. Und das ist natürlich, da gehst du natürlich dann, wenn du jetzt nochmal gegen Leverkusen verlierst und mit drei Niederlagen im Rücken, boah, dann hast du auch ein Selbstbewusstseinsproblem und dann wird es schwierig. Und dann hast du ganz schnell die letzten 5, 6 Spieltage dir eigentlich eine komplett geile Hinrunde schon fast wieder verbockt.
Ja, es ist jetzt, ich weiß, also ich meine, Leverkusen ist ja auch nicht so gut drauf, was ja eigentlich auch eher gegen uns dann widerspricht.
Richtig, ja.
Ich habe, irgendwie, wenn man Leverkusen denkt, war auch nur Niederlage im Kopf, oder?
Ja, irgendwie also
ich
ja.
Ich weiß, dass wir auch schon mal gewonnen haben.
Irgendwie ja.
Ja, aber da sehen wir auch meistens auswärts besser aus als zu Hause.
Richtig.
Und so. Aber
richtig.
Wenn wir auch auswärts verlieren, dann verlieren wir mal 4-0. Aber zu Hause, da habe ich so viele üble Niederlagen im Kopf.
Und vor allen Dingen ist Leverkusen dieses Jahr auch ein komplettes Überraschungsei. Dann die verlieren dann mal haushoch, dann gewinnen die irgendwie 5-0 in Gladbach oder sowas. Also oder die gewinnen 5-2 oder war das ein 6-2 sogar in Bremen. Also gegen auch halbstarke Mannschaften. Also das heißt, boah, du kannst an einem guten Tag die Leverkusener genauso wie Schalke mal 3-0 nach Hause schicken. Du kannst aber genauso gut 2-5 gegen die verlieren. Das ist so, wie Leverkusen die Saison spielt. Also Absolut möglich.
Ja, ich weiß, ich musste eben noch irgendwie die ganze Zeit hart dran denken an irgendeinen Sieg gegen Leverkusen zu Hause. Ich weiß, dass ich welche gesehen habe, aber jetzt habe ich zumindest einen gefunden, als der, das war da, als der Kayo sein Weitschusstor da hatte, oder?
Also den letzten Sieg, an den ich mich erinnern kann, war nach dem Wiederaufstieg und dann Armin Fee das erste Heimspiel gegen Leverkusen, wo noch Blocksperre und so. Da war ja noch, ich glaube, die Nordwestkurve gesperrt. Da haben wir, glaube ich, 2-1 oder 3-2 gewonnen, wo dann der Kießling sich noch hinter dem Spiel oder nach dem Spiel hinter die Kamera stellt und erzählt, gegen die zu verlieren. Ja, wie peinlich ist das?
Ja,
Und das war ja
ja.
dann, das war, also
Ist
das ist der letzte
absolut.
Sieg, an den ich mich gegen Leverkusen erinnern kann.
Ich weiß, also gerade mein Gehirn ist gerade nicht, also irgendwie will es nur Niederlagen haben. Und ich kann mich also seitdem, ich meine, ich gehe ja seit Anfang der 90er ins Stadion und jeder Art und Weise und in jeden Phasen haben wir irgendwie gegen Leverkusen verloren.
Richtig.
Also irgendwie, wenn wir in der Tabelle Zweiter waren oder Erster waren und die waren ja selten wirklich schlecht gewesen seit Anfang der 90er, aber egal wo die gestanden haben, egal wo wir gestanden haben, irgendwie entweder es musste so kommen oder völlig überraschend, ich weiß es nicht. Nee, braucht man nicht, ne?
Nee, also ich würde mich wohler fühlen, wenn es jetzt umgekehrt wäre. Wir hätten jetzt meinetwegen Auswärtsspiel in Leverkusen und dann zu Hause
Ja.
gegen Mainz. Dann würde ich sogar fast
Ja, das.
Denken, ey, da sind mal 4 Punkte, vielleicht sogar 6 Punkte drin. Und so stehst du da und denkst, oh shit.
Ja, aber ich meine, hätten wir jetzt die beiden Spiele gewonnen, würde es anders aussehen. Oder hätten wir auch vor Leverkusen und Mainz kein Ding. Ich
Nee,
meine, wir müssen auch
natürlich
mal in
nicht.
Mainz gewinnen, ja. Und
Ja.
du hättest doch vor 2 Wochen gesagt, wenn nicht diese Saison, wann dann?
Ja.
Wenn wir auch schon in Augsburg gewinnen.
Ja, eben.
Hätten wir zur richtigen Zeit in Mainz gespielt, also hätten wir vor 3 Wochen in Mainz gespielt, hätten wir wahrscheinlich auch unseren ersten Sieg in Mainz gehabt.
Gut, vielleicht kann es jetzt am Sonntag anders aussehen. Vielleicht holen die sich jetzt auch nochmal Selbstvertrauen in Rom. Kann ja sein. Kann ja sein, dass wir jetzt in
Ja.
Rom, ich sag mal, gelangweilt 2-0 gewinnen. Ja, kann ja sein. Dann ist das aber vielleicht
Ja.
nochmal ein Pusher für das Leverkusen-Spiel. Das wirklich, das, aus den Köpfen müssen die letzten zwei Niederlagen raus bei der Mannschaft. Und das kannst du mit Rom schaffen. Kannst aber auch in Rom irgendwie, weil die richtig pisst sind, ja, auf uns, weil die hier vorgeführt worden sind, kann auch sein, dass die Gas geben. Und wir haben im Prinzip dann die Vorgabe, haltet euch zurück, riskiert keine Verletzung oder Sperren oder sonst irgendwas, ja, dann kannst du da auch 4-0 untergehen. Ich weiß es nicht. Also für Rom habe ich überhaupt kein Gefühl. Aber letztendlich am Ende des Tages, wir haben die Gruppe gewonnen und wir sind weiter. Interessiert mich das auch so nicht mehr. Natürlich wäre es fürs Ambiente und du bist dann mit, ich sag jetzt mal, 10.000 Leuten im Stadion, ist natürlich ein Sieg geil, ja. Aber es ist jetzt nicht existenzbedrohend oder sonst was. Aber Leverkusen, da habe ich echt, boah, wenn ich nur daran denke an das Spiel, wird mir schlecht.
Ja, verstehe ich dich. Ja, vielleicht. Also ja, es wird sich bei so einem Spiel wird sich ja zeigen, glaube ich, wo es dann wirklich lang geht,
Ja,
ne?
klar. Und ich bin ja mal froh, dass wir mal wieder devot in den nächsten Bundesligaspieltag reingehen, weil die letzten Gebabbel, da haben wir ja dann eigentlich, waren wir ja dann deutlich optimistischer, also ich jedenfalls.
Ja, vielleicht tat das uns ganz gut. Also
Ja.
uns beiden persönlich. Ich meine jetzt nicht den Verein,
Ich muss
aber.
auch sagen, ich konnte auch mit der Situation, also ich sag jetzt mal, Augsburg war der 12. Spieltag, ich konnte jetzt also auch mit der Situation überhaupt nicht umgehen. Tabellarisch und wie wir gespielt haben. Das war jetzt für mich so, also als Eintracht-Fan ja komplett ungewohnt und auch gegen Wolfsburg mit Leuten vom Spiel, mit denen ich dann gesprochen habe, habe gesagt, Kinder, hört zu, ich komme mit der Situation gerade nicht klar. Ich kann das überhaupt nicht verarbeiten. Ich weiß überhaupt nicht, was ich denken soll. Ja, ich weiß nicht, was ich denken soll, weil ich damit nicht klarkomme. Und da war ein sehr gutes Beispiel, ich weiß nicht, wer das erzählt hat. Das ist so, als wenn du, weiß ich nicht, obdachlos bist, ja, und gewinnst auf einmal 45 Millionen im Lotto und weißt irgendwie, du bist dein Leben lang obdachlos gewesen und jetzt bist du mehrfacher Millionär und dann weißt du auch nicht, was ist denn jetzt los? Also ich kann damit nicht umgehen. Und so kam mir das dann auch vor, während jetzt nach den zwei Niederlagen ich wieder weiß, hey, das ist mein Verein, das ist meine Welt, darüber kann ich wieder reden, ja, da kann ich auch sagen, gegen Leverkusen, oh, ganz schlechtes Gefühl und so weiter und so fort. Vorher hatte ich schlechte Gefühle gegen Hannover 96, gewinnst du 4:1. Ich hatte ein schlechtes Gefühl gegen Fortuna Düsseldorf, gewinnst du 7:1. Also das war schon so
Jetzt
für
bin ich
mich
aber
von der Verarbeitung her schwierig.
mein eigenes Gefühlsdenken, wenn es darum geht, und das ist schon ziemlich komplex, würde ich sagen, ist meistens, man darf kein gutes Gefühl haben, weil mit einem guten Gefühl verliert man.
Ja.
Aber wenn man ein schlechtes, es ist immer, ich bin von Grund aus eigentlich fast immer pessimistisch eingestellt, um
Ja,
mich
ich auch.
positiv überraschen zu lassen. Und also ich glaube, das hat auch die Eintracht aus mir gemacht. Das ist nicht irgendwie, das war nicht immer so mit drin, sondern das hat sich einfach
Das
entwickelt. Das hat
lernt
sich auch jede
man.
andere Lebenssituation, hat sich das irgendwie dann, hat es eben auch Einflüsse gehabt. Und deswegen versuche ich immer erstmal pessimistisch oder bin von Grund aus pessimistisch vor so einem Spiel. Und aber wenn ich dann wiederum diesen Gedanken habe, ich muss ja pessimistisch sein, weil dann kann ja was Positives passieren, das ist dann schon wieder positives Denken, was wieder zu einem negativen Ergebnis führt.
Richtig,
Verstehst du,
ja.
was ich
Ja,
meine?
ich weiß,
Also
was du
deswegen,
meinst. Und auch
man darf
darauf,
nie sagen, ich muss ja negativ
aber
denken.
auch darauf kann man sich kaum noch verlassen, weil jetzt zum Beispiel, okay, Stuttgart habe ich eigentlich vor dem Spiel, also lange vor dem Spiel, auch gedacht, es ist prädestiniert, dass wir jetzt in Stuttgart verlieren. Machen wir immer, ja?
Ja.
Wenn wir als großer Favorit nach Stuttgart kommen, dann sind wir eigentlich der Aufbaugegner für diese Vollidioten. Aber es dann die manch.
Stuttgart hätte auch gefühlt 4 Jahre länger in der zweiten Liga gespielt oder 4-mal mehr abgestiegen, wenn wir nicht da gewesen wären. Weil
Richtig,
wir immer,
genau.
also zu uns haben sie immer ihre Punkte geholt. Am Ende hat meistens war es ein Punkt Unterschied oder so. Und davon haben 6 Punkte gegen Frankfurt geholt gehabt. Und
Genau.
wir immer als Aufbaugegner zu denen. Also die sind immer gerade in der Phase, wo du sagst, ja, wenn du jetzt nicht gegen Stuttgart gewinnst, gegen wen dann oder wann dann? Und immer verloren. Und ganz frech war es dann von Stuttgart, wenn sie dann gegen uns gewonnen haben, die sagen, ah, jetzt ist der Hebel aber umgelegt und jetzt geht's voran und wir können gewinnen und so. Und dann verlieren sie wieder nächste Woche. Also wo du noch Aufbaugegner spielen wolltest, aber noch nicht mal aufgebaut
Und wir
hast.
haben das ja sogar nicht nur in Stuttgart, sondern auch bei den Heimspielen. Ich weiß noch, in dem Jahr, wo sie abgestiegen sind, haben die hier relativ sicher, auch hier im Waldstadion, mit einem enorm geilen Umschaltspiel auch gewonnen gehabt. Und sind dann trotzdem abgestiegen. Da hatten die mal so eine Hochphase gehabt, wo die sich dann Gott sei Dank sicher gefühlt haben, was denen eigentlich im Nachhinein das Genick gebrochen hatte, weil die sich zu sicher gefühlt hatten und gar nicht mehr darauf vorbereitet waren, in den Abstiegskampf zu kommen. Und da war das Spiel, der Sieg hier in Frankfurt, war der Wendepunkt bei den Stuttgartern, wo die gesagt haben, ey, geil, und da haben die nochmal zwei Siege nachgelegt. Und als sie dann abgestiegen sind, habe ich gedacht, endlich mal hat sich diese Heimniederlage gegen Stuttgart gelohnt. Weil wenn die nicht gewesen wäre, dann wären die die ganze Saison in den Abstiegskampf drin gewesen, hätten sich darauf besser vorbereiten können und hätten dann das doch geschafft. So haben die sich sicher gefühlt und hat es die dann erwischt, aufgrund des Sieges bei uns. Also so habe ich mir das schön geredet.
Aber ja, aber da das war, ne, da wo wir beide, also Stuttgart und wir, unten drin standen und wir dann noch nach Relegation gerettet haben.
Richtig, genau. War ja richtig klar. Hannover, Stuttgart, wir waren die letzten drei. Musst du dir mal vorstellen, die letzten drei der Bundesliga, Frankfurt, Stuttgart, Hannover.
Ja, es ist mein, gut, es ist wie gefühlt wie 95, 96, ne?
Ja.
Oder auf einmal Lautern und Frankfurt runtergehen,
Ja.
wo du eigentlich, und du hast Mannschaften wie, also ich meine, du
Oder
hattest
jetzt auch
damals,
Köln HSV. Waren ja auch die letzten beiden
ja.
Absteiger, ja.
Ja, und das hat er ja, 95, 96 war, glaube ich, das erste Mal, dass es überhaupt so war. Ich meine, da waren ja, ich mein, bis 95, beziehungsweise bis 96 waren ja die vier Mannschaften, die noch nie abgestiegen sind, mit Hamburg, Köln, Frankfurt und Lautern.
Kaiserslautern,
Ja, die
genau.
seit der Gründung dabei waren.
Hä?
Und
Genau, vier
dann
Mannschaften.
wurden
Und
daraus
davor war
zwei
es dann
gemacht.
noch, davor war dann noch lange, wer war denn noch, wer hat denn noch dazugehört? Schalke hat, glaube ich, noch davor zugehört, aber die sind ja schon Anfang der 80er Jahre erstmals abgestiegen.
Ja.
Stimmt, du hast
Also.
recht, die vier. Das war über quasi eine Fangeneration, waren das vier Mannschaften, die als die Bundesliga-Dinos galten, die niemals abgestiegen waren.
Ja.
Ja.
Und dann innerhalb von einer Saison sind es nur noch zwei und die Kölner gingen ganz schnell dann hinterher, als wir aufgestiegen sind. Die dann
Genau.
abgestiegen.
Nur die
Dann war
haben
es
sich
doch der
ganz viel Zeit
HSV und
gelassen, ja.
Schlag auf Schlag.
Ja, richtig, richtig.
Und ja, und ich meine, der 95, 96, der hätte, guck dir die Tabelle an, da ist Uerdingen als Letzter abgestiegen, dann wir und dann Lautern als Drittletzter. Und drin geblieben ist halt Düsseldorf und St. Pauli, unter anderem. Wo du einfach, wo du siehst, irgendwie ist was schiefgelaufen. Eigentlich hätten die Absteiger Uerdingen, Düsseldorf und St. Pauli heißen müssen.
Ja.
Aber das
Das
Schicksal
war
wollte
wohl
es
der
anders.
Plan gewesen ursprünglich.
Ja.
Ja, dann hatte man, gut, die waren jetzt kein Gründungsmitglied, also hat ja nicht zu diesen Vierergruppe gehört, aber dann war auch Gladbach dann mal abgestiegen und sowas. Weil das hat also schon einige Namen erwischt zu der Zeit.
Ja, also wir waren ja quasi Vorreiter gewesen damals. Wir haben ja den Trend Mitte der 90er erkannt. Und dann ging es schon, ja.
Ja, und dann Lautern steigt auf und wird Meister. Und die haben ja sogar noch den Pokalsieg geholt als Absteiger.
Ja.
Und dann denkst du wirklich, die sind Lichtjahre entfernt und überhaupt. Und hätten wir doch. Und auch, ich kann mich daran erinnern, wie trostlos das bei unserem ersten Abstieg war. Und da hast du abends den Fernseher eingeschaltet und da hast du die ganze Zeit diese jetzt erst Rechtsstimmung aus Kaiserslautern anschauen mussten. Egal ob ARD, ZDF, Sat.1 und wie viele Sender es damals gab. Egal, wo du angeschaltet hast. Oh, Kaiserslautern, neuer Mitgliederrekord aufgestellt. Die Geschäftsstelle wird eingerannt. Dauerkartenrekord, bla bla bla. Jetzt erst recht. Und dann bist du hier gegen Meppen ins Stadion gegangen beim ersten Heimspiel. Nee, war nicht gegen Meppen, gegen Zwickau. Entschuldigung. Dann bist du hier gegen Zwickau zum ersten Heimspiel gegangen, wo dann noch irgendwie gefühlt 2000 Leute noch nicht reingekommen sind, weil die das Leben straft hat, weil sie zu spät gekommen sind. Und dann spielst du dann gegen Zwickau dann vor 12 oder 13.000 Zuschauern. Auch mit der, die da waren, auch mit der jetzt erst Rechtsstimmung, aber kein Vergleich zu Kaiserslautern. Und da haben wir uns dann auch gesagt, oh mein Gott, was ist bei uns los und was geht in Kaiserslautern ab? Und jetzt will keiner von uns, niemand, nicht eine einzige Person will mit Kaiserslautern auch nur im Ansatz tauschen.
Bei diesem Zwickau-Spiel war übrigens, da kann ich mich auch noch sehr an den Stadionsprecher erinnern, der damals neu war und auch nur ganz kurz da war.
Ja, das war der, hieß der Rudi Böttcher, nee, nicht Böttcher, ach Mist, wie hieß der nochmal, egal, der war vom ARR, aber auch schon, den haben die aus der Rente geholt.
Ja, der hatte, da kann ich mich erinnern, da war, ich meine, es war ja schon die Zeit, wo du den Nachnamen bei der Mannschaftsausstellung mitgerufen hast und so. Da hat er das aber, er hat erst die Aufstellung von Zwickau gemacht. Und dann war natürlich diese Arschlochrufe gewesen. Und es wurde gepfiffen. Und dann hat er das dann so beendet mit, wenn wir fertig mit Pfeifen sind, können wir jetzt zur Aufstellung von der Eintracht kommen. Völlig emotionslos übergeleitet. Und dann hat er, als er alle Nachnamen so rufen wollte, hat er so mit der Nummer 1 im Tor, Oka Nikolov, mit der Nummer 2, Uwe Windewald, mit der Nummer 3, hat er das dann so runtergerattert. Und dann hat er schon wieder, da hast du richtig gemerkt, keiner hat Bock hier zu sein. Keiner will dieses Jahr. Und ich meine, dann wurde es ja relativ schnell klar, dass wir wahrscheinlich noch länger in der zweiten Liga sein würden. Ich meine, jeder ist ja damals mit dem Gefühl runter mit, ah ja, komm. Ich kann mich auch noch so an so Gespräche mit, naja, so man so neue Stadien, neue Gegner und so weiter, kann ich auch mal ganz nett sein, erinnern. Und dann, als wir dann aufgestiegen sind, da gab es überhaupt keine Diskussion, dass wir nochmal irgendwie absteigen könnten, oder? Also das war so, jetzt ist dieser historische Fehler ausgemerzt. Und jetzt sind wir zurück. Ja. Also
Ja,
so wie
es war
der HSV
irgendwie,
wahrscheinlich gerade denkt.
also bei mir war keine Freude da. Für mich war 96 eigentlich noch fast schlimmer als 92. Was heißt fast schlimmer? Es war schlimmer. Es war definitiv schlimmer. Bei 92 habe ich noch irgendwie gedacht, hey, wir haben eine geile Truppe und dann werden wir halt nächstes Jahr Meister. Also du hattest ja eine Spitzenmannschaft, aber 96, das war einfach nur komplett trostlos. Und dann musstest du dir den ganzen Tag anhören, wie toll Kaiserslautern ist, weil das war ja nochmal der Trost, dass dann noch so ein Drecksverein mit dir absteigt. Und dann machen die da eine ganz andere Show, legen die da aufs Parkett. Und das hat dann irgendwie doppelt gefrustet. Und dann weiß ich noch, dann sind wir nach Kaiserslautern gefahren. Das war dann das letzte Spiel der Hinrunde.
Fünf,
Und
fünf.
Ja, genau, 5-0. Und dann hieß es dann, komm, wir kaufen alle Karten für die Haupttribüne und machen da ein bisschen Party. Die ganze Adlerfront, die Rüsselsheimer, alle sind auf der Haupttribüne. Na gut, haben wir natürlich dann auch Karten für die Haupttribüne bekommen. Dann haben wir schon, als wir unsere EFC-Fahne aufhängen wollten auf der Lauterer Haupttribüne, haben uns dann schon die Rentner mit den Regenschirmen geschlagen, sodass das irgendwie dann auch die Motivation genommen hat, dann von Adlerfront und Rüsselsheimer und überhaupt von irgendwelchen Frankfurtern auf der Haupttribüne dann überhaupt keine Spur mehr, bis auf zwei Leute, die dann auch in ihrer Apartheid die dann da saßen, dann sich das auch alles anders vorgestellt hatten. Und dann wirst du von den Rentnern mit den Regenschirmen malträtiert und wir sollen einen scheiß Lappen da abhängen und bababa und dann, okay, dann setzt dich da hin, bist dann unter diesen ganzen Rentnern, guckst dir 0 zu 5 an, fährst dann wieder nach Hause und siehst dann auf der Autobahn da hier Höhe Messe, siehst du dann die Skyline von Frankfurt. Und das ist dann schon surreal, wenn du auf dem Kaff, ja, 15-0 auf die Fresse bekommst und der begrüßt dich eine Skyline, die damals zwar lange noch nicht so eindrucksvoll war wie heute, aber schon einfach der Unterschied zwischen Pfälzer Provinz und Metropole irgendwie signalisierte und denkst einfach nur, du bist komplett im falschen Film. Das darf alles nicht wahr sein.
Ja, gut, das hatten wir in dem Jahr dann häufiger, ne?
Ja,
Zumindest das so Meppen,
das hatten wir sehr häufig, ja.
Oldenburg,
Aber das
wieder
war irgendwie
Oldenburg.
sehr einschneidend. Und
Ja.
ja, also lustig war es im Nachhinein, weil viel entstanden ist in der Zeit. Die Ultras sind entstanden und übrigens auch die im Herzen von Europa, die Stadionhymne ist entstanden. Das ist so alles, sind so alles so Resultate, auch das Museum und so weiter und so fort. Das sind so alles Resultate aus dieser Zeit, die so in der Form wahrscheinlich nicht gelaufen wären, wenn wir nicht abgestiegen wären. Also im
Es war
Nachhinein
halt,
muss man sagen,
ja.
wir haben eine Basis gelegt für eine der geilsten Fanszenen, zumindest in Europa, würde ich mal sagen. Wir haben eine Basis gelegt für eine Eintracht-Identität und ein Bewusstsein. Ich war heute wegen Eintracht-Fans TV, war ich heute im Museum. Also was wir da zu der Zeit einfach aus der Fanszene heraus gemacht haben. Da hat sich dann auch im Prinzip die Idee der FUFA, der Fan- und Förderabteilung, ist aus der Zeit entstanden. Das ist schon, das wäre so, hätte das so nicht stattgefunden, wenn wir einfach weiter wie der HSV Bundesligist geblieben wären. Und das kann man
Ja, also,
schönreden, man kann aber auch sagen, aber es ändert nichts an dem Frust, den man hatte zu der Zeit.
ja, es war schon eine dunkle Stunde irgendwie, aber es ist ja, ich meine, es ist ja häufiger so, dass dann sich viel entwickelt und es war wahrscheinlich hinterher, also ich meine, es war aber auch noch anders damals abzusteigen als heute irgendwie. Ich habe dann auch irgendwie, als Stuttgart da abgestiegen ist oder ich schon die Jahre davor, haben irgendwie Stuttgart-Fans, die ich kenne, die immer gesagt haben, ja, es ist ganz mal gut für den Verein, wenn du dann nicht mal in der zweiten Liga neu aufbaust und neu aufstellst und sonst irgendwas. Und wenn du mal wirklich merkst, wo du bist, dann habe ich mal gesagt, Quatsch, also ich als erfahrener Absteiger, es ist niemals besser, sich irgendwie, also heutzutage vor allem, irgendwie abzusteigen. Weil auch wenn jetzt Köln und Hamburg wahrscheinlich wieder aufsteigen werden, denen fehlen enorm Geld und sonst irgendwas und sind dadurch durch Jahre zurückgeworfen. Das siehst du auch bei Stuttgart jetzt, ja. Also
Guck mal,
es
ist
macht
genau der
irgendwie den
Punkt.
Anschein, als hätten sie sich groß von dem Abstieg erholt.
Und trotz der Finanzspritze von Daimler, die haben ja, ich glaube,
Ja, und
40, 50 Millionen von Daimler bekommen. Die haben natürlich auch groß investiert. Dass sie scheiß investiert haben, sei dahingestellt. Aber man merkt es trotzdem, wenn man dann am Ende der Saison 10, 15 Millionen Euro weniger Fernsehgelder bekommt als zum Beispiel Mainz 05, ne?
Ja, und das siehst du jetzt bei Stuttgart und das hast du bei, als wir abgestiegen sind, unser letzter Abstieg, da hatten wir alles in eine Waagschale
Ja.
geworfen, diese, und es ging nur ums Aufsteigen und
Ja.
auf Teufel komm raus.
Und wir hatten einen
Und
Schuss, wir hatten wirklich nur einen einzigen Schuss. Wir sind ja
der
relativ
ist gerissen.
wirtschaftlich gesund abgestiegen und das ganze Festgeldkonto geplündert und wir hatten einen einzigen Schuss.
Und guck dir Lautern an. Lautern hat es ein Jahr später genauso versucht wie wir, sogar noch mit vielen ähnlichen Spielern. Haben wir dann auch noch einen Idrissou und so geholt. Und Hoffa und so. Die haben diesen einen Schuss vergeben und du siehst, wo das geendet ist.
Richtig. Und dann kann der HSV von Glück sagen, weil die haben auch nur einen Schuss, dass das da sportlich nicht gerade in der Katastrophe endet. Ja, ich glaube, denn zweites Jahr HSV, zweite Liga, die haben wir jetzt schon, ich meine, die sind ja nicht kerngesund abgestiegen wirtschaftlich. Ich glaube, die haben, ich bin jetzt kein HSV-Insider, aber die schleppen einfach noch 100 Millionen Verbindlichkeiten mit sich rum. Haben dann Verträge mit Spielern, Lasogga, der mehr verdient als unser Spitzenspieler, glaube ich. Also das ist ja absurd, was die für Verträge haben, weil die in ihrer Arroganz auch niemals irgendwie in ihren Verträgen einen Abstiegsfall irgendwie eingebaut haben. Und ich weiß nicht, wie die es schaffen. Die schaffen es wohl nicht sehr einfach. Was ich so mitbekomme, haben die sehr, sehr große finanzielle Probleme. Aber wenn die es jetzt nicht schaffen würden, dann wären die weg vom
Ja.
Fenster. Aber jetzt ist die zweite Liga auch wirklich so schwach. Ich habe jetzt zufällig irgendwie mal die Tabelle angeschaut, gestern oder vorgestern. Die sind ja schon zum Gegensatz zum dritten, haben die, glaube ich, schon 6 oder 8 Punkte Vorsprung. Und das ziehen die auch durch. Also Köln
Ja,
und Hamburg
das
werden hochgehen, ganz klar. Aber denen fehlt auch richtig Geld. Und Köln ist ja noch wirtschaftlich gesund abgestiegen. Und der HSV ist halt relativ ungesund abgestiegen, weil die hängen nun mal in der Spritze vom Kühne. Und also den HSV, da wird es schwierig sein, den irgendwann mal wieder in einer Position zu sehen, sage ich jetzt mal, oberes Bundesliga-Tabellendrittel, wirst du den HSV wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren nicht sehen. Also rein wirtschaftlich jetzt.
Deswegen würde ich mich auch so sehr mal freuen, dass, und das hätte ja in der Vergangenheit immer schon passieren können, Wolfsburg, Hoffenheim oder Leverkusen, die waren alle schon, also Leverkusen schon länger her ein bisschen, aber es war auch so Mitte der 2000, also 2005 oder so, ich weiß nicht mehr, da wären die auch fast abgestiegen.
Ja, denk an das Abstiegsendspiel gegen Kaiserslautern, ne?
Ja, gut, das
96.
war, ja, und das 96. Und dann haben wir mit Hoffenheim, wo die Dortmunder, die noch netterweise am letzten Spieltag haben drinbleiben lassen, wo die eigentlich auch schon abgestiegen waren. Und Wolfsburg die letzten Jahre generell.
Ja, wobei Wolfsburg, muss ich dazu sagen, die standen ja jetzt zweimal auf der Kippe. Die haben ja jetzt die letzten 2 Jahre, und es hat ja jeder von uns vergessen. Jeder von uns hat das vergessen. Aber die haben die letzten 2 Saisons Relegation gespielt. Einmal
Ja,
gegen.
nee, das mein ich hier. Also der
Ja.
Wolfsburg war in den letzten Jahren knapp dran. Hoffenheim war, glaube ich, mal so 2010 oder
Ja,
so.
genau.
Waren sie quasi schon
Ja,
abgestiegen.
und da hat der Nagelsmann die
Und
noch gerettet. Ach, einmal der Dings. Wie heißt der Rothaarige, der dann auch HSV-Trainer jetzt war? Der Gisdol hat die mal gerettet und der Nagelsmann hat die auch mal gerettet.
ja, und ja, ich glaube, bei dem Gistol damals, da haben die schon für die zweite Liga geplant gehabt und so. Also und da konnten sie ja nur einen Sieg in Dortmund oder so. Und hat so kacke gespielt. Und ich glaube, Hoffenheim hat mit 2 Elfmetern oder so
Ja,
gewonnen.
irgendwie ganz irre.
Und ja, ich würde auf jeden Fall mal unglaublich gerne halt eben so eine Mannschaft
Ja, aber das
absteigen
wollte ich
sehen.
gerade
Weil
sagen, wegen
da
wo.
stelle ich mir nämlich wirklich vor, dass die sich eventuell nicht mehr erholen können. Also einfach natürlich können sie, wenn sie es finanziell wollen, aber lass mal Hoffenheim jetzt nochmal 2 Jahre in der zweiten Liga spielen. Also ich meine, wie viele Leute, die einfach nur, die gerade jetzt im Stadion sind, was noch nicht mal oft voll ist, gehen da einfach nur hin, weil sie Erstliga-Fußball sehen wollen.
Ja, also gehen mit Sicherheit nicht gegen Paderborn oder gegen Sandhausen hin. Wobei Sandhausen ist ja
Ja,
schon fast ein Derby. Vielleicht Heidenheim oder sowas. Haben die keinen Bock drauf.
aber ich glaube, bei solchen Mannschaften wird es halt unglaublich schnell aussterben. Und dann hat er
Ja.
doch eigentlich, dann dürfte Volkswagen oder so auch kein Interesse mehr
Doch,
haben,
das wollte ich
Geld zu
gerade
geben.
sagen. Das wollte ich gerade sagen, weil deswegen hatte ich diesen Sprung eben gemacht mit Wolfsburg in der Relegation. Ich habe das ja schon ein bisschen verfolgt jetzt. Also, die haben jetzt in der Relegation das Jahr zuvor gegen Braunschweig, jetzt gegen Kiel. Und vor beiden Spielen gab es die Ansage von VW, wenn die absteigen sollten, wird irgendwie 50, 60, 70 Millionen reingebuttert vom VW-Werk. Also, die hatten definitiv die Zusage, dass VW die dann finanziell so spritzt, dass die sich dann entsprechend einen Aufstiegskader leisten können. Das ist das Problem bei Wolfsburg gewesen.
Ja, ich glaube es ja auch bei so ziemlich allen von diesen für das erste Jahr eben. Aber wenn es dann eben nicht klappt, so wie mit Lautern oder so. Also die Frage ist halt, wie lange würde es
Bei
Volkswagen machen, wenn
Bei
sie.
Hoffenheim gebe ich dir recht. Und ich gebe dir auch bei, wer war der andere? Hoffenheim,
Leverkusen,
Leverkusen. Ja,
Hoffenheim.
Leverkusen weiß ich noch nicht. Leverkusen blicke ich auch mittlerweile gar nicht mehr durch, inwieweit da die Bayerwerke, was die da machen oder nicht. Bei Wolfsburg haben wir ein ganz entscheidendes Problem. Wolfsburg hat sich eine Infrastruktur aufgebaut, auch mit Frauenfußball und mit dem ganzen Jugendfußball. Und die haben im Prinzip alle Nordvereine, bis auf den HSV, die als Autopartner oder Sponsorpartner im Kfz-Bereich Hyundai haben, die sind bei allen Nordvereinen als VW, mindestens aber als Audi drin. Deswegen hörst du ja auch nichts von Braunschweig oder Werder Bremen oder Hannover 96, dass die sich über diese aggressive Nachwuchsspielerpolitik der Wolfsburger, die natürlich dann auch in Bremen und sowas abgrasen, die werden nichts sagen, weil VW einfach ein Top-Sponsor ist. VW ist bei Hannover drin als Top-Sponsor, VW ist bei Braunschweig drin als Top-Sponsor.
Ja, aber es, ja, aber
Also die machen
ja,
das schon richtig. Und ich glaube, VW ist leider Gottes nochmal eine andere Hausnummer.
ich gebe dir kurzfristig betrachtet recht, weiß aber nicht, wie lange das eben so sein wird. Also
Du,
weißt du ja nicht,
das
ne?
kann sein, dass wir irgendwann
Das hast du ja mit
VW-Vorstand
der
haben.
ganzen Volkswa ja,
Ja,
Volkswagen-Krise und so
das.
gesehen, dass da auch, warum, wenn du so und so viele Leute hier entlassen musst, ist halt blöd, wenn du da andererseits irgendwelche Fußballmillionäre
Ja,
bezahlst.
also es kann durchaus sein, dass der VW-Vorstand mal irgendwann so zusammengesetzt ist, dass da keine Fußballaffinität ist. Dass sie lieber
Ja.
sagen, wir gehen ins Eishockey oder wir bauen Golfplätze auf. Das Problem ist aber bei VW tatsächlich, dass, wenn, ich weiß nicht, ob du Wolfsburg kennst, du warst bestimmt mal mit der Eintracht da. Wolfsburg ist einfach, besteht aus drei Sachen. Aus dem VW-Werk, aus dem Outlet-Center und aus dem Stadion. Sonst haben die gar nichts. Null. Nix. Nada. Da ist vielleicht noch irgendeine Pizzeria in der Fußgängerzone, die mit Formfleisch arbeitet und sonst ist da gar nichts, ja. Das heißt, dieses Stadion und dieses ganze VfL-Gelände, und du darfst eins nicht vergessen, der VfL Wolfsburg ist mittlerweile eine hundertprozentige VW-Tochter. Das heißt, selbst wenn die sportlich absteigen, kann sich das VW nicht leisten. Selbst wenn die einen Vorstand haben, die mit Fußball nichts zu tun haben, die können sich nicht leisten, VfL Wolfsburg untergehen zu lassen, weil der total wichtig ist für die Stadt und auch für das VW-Werk selbst. Weil sonst haben die nichts anderes. Ja? Das ist so, als wenn jetzt meinetwegen der Kühne sagt, er finanziert die Elbphilharmonie mit 300 Millionen, weil das wichtig ist für die Kultur in Hamburg. Ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt, was ich dir gerade erzähle, aber kann ich mir vorstellen, das gerade
Klingt gut, klingt gut.
klingt authentisch. Ne? So sagt dann einfach VW, dann stecken wir 100 Millionen wieder rein in unsere Tochter. Ja? Und wir brauchen in der zweiten Liga auch nicht auf Financial Fairplay zu achten, weil das haben wir in der zweiten Liga nicht. Und dann sind die wieder da. Also da mache ich mir leider keine Hoffnung. Die würde ich mir bei Hoffenheim eher machen, tatsächlich. Weil der Hopp ist da wohl mehr oder weniger so rausgegangen, dass er gesagt hat, Hoppenheim sage ich schon, Hoffenheim muss sich selbst tragen. Und da ist, wenn die in der zweiten Liga sind, da haben die einen Zuschauerschnitt von 8.000, 9.000. Mehr ist das nicht. Sehe ich ganz genauso wie
Ja.
du.
Ja, vor allem hast du ja, siehst du irgendwie, siehst du ja schon, die haben ja jetzt schon Probleme, das Stadion zu füllen. Und da hast du ja, die hast du alle von unten nach oben halt. Die sind immer, für die ging es immer nur ums Gewinnen und noch weiter. Und dann kommen wir in die Champions League, was sie jetzt auch leider sind. Noch. Dieses immer weiter nach oben gehen, aber irgendwann merken sie halt, dass es auch mal ein Ende hat. Und da sind schon, glaube ich, schon viele ausgestiegen. Also weil sie irgendwie das anders gewohnt sind und sonst was und auch nicht im Mittelfeld spielen wollen. Und lass mal den Nagelsmann dann wieder weg und einen anderen Idioten. Die haben ja schon
Wer ist denn der
die haben
Nachfolger? Ist
vergangen.
das der von der Rosen von Salzburg, ne? Ich weiß gar nicht, ob der schon als Nachfolger feststeht. Aber ich glaube, der ist
Weiß ich
der
nicht.
große Kandidat für Hoffenheim. Es kann sogar sein, dass das schon feststeht. Ich weiß es nicht.
Ich meine, ich hatte ja schon ganz große Hoffnung, als sie wirklich angefangen haben, Scheiße zu bauen. Also wo sie eben nicht mehr wie am Anfang wo sie da da muss man ja auch echt neidlos oder, naja, warum neidlos? Neidig anerkennen, was für gute Arbeit sie gemacht hatten, als sie eben in der zweiten und ersten Liga gespielt haben, ich meine, wo sie Spieler auch für weniger Geld ausgekratzt hatten irgendwo und gut gemacht hatten, obwohl sie schon viel natürlich einzeln investiert hatten. Aber dann hatten sie auch irgendwann angefangen, Simonitsch und so zu kaufen, irgendwelche abgefrackten 30-Jährigen, um die Abwehr sicher zu machen. Und dann da hast du schon gemerkt, oh, das sind nicht mehr dieselben Leute am Hebel, die früher da waren. Und da war schon meine erste Hoffnung da gewesen. Aber und wo sie dann Hüb Stevens geholt haben und sowas. Also quasi wie einfach ein schlechter, in Panik befindlicher Bundesligist agiert haben.
Ja.
Ja.
Ja, also die Hoffnung hätte ich da jetzt auch. Bei Wolfsburg wäre die Hoffnung wahrscheinlich vergebens.
Ja, wir werden es hoffentlich mal sehen. Und ja.
Ja, ich würde auch gerne eines Besseren belehrt werden, aber da muss man dann natürlich auch mal die Heimspiele gegen diese Arschlöcher gewinnen, ne?
Wo wir jetzt wieder bei Samstag, nee, Sonntag gegen Leverkusen
Ja,
wären.
genau. Und
Ich
ich will
würde
jetzt
nur
auch
mal
so
die Sache.
langsam Feierabend machen. Ich muss nämlich
Ja,
noch, weil ich morgen
der
nach
Hahn kräht zum
der
Feierabend.
Hahn kräht. Wir sind, glaube ich, auch durch. Also Panik vor Leverkusen, Schulterzucken vor Rom.
Ja, gut zusammengefasst.
Dann haben wir nächste Woche das Spiel in Mainz. Ich weiß jetzt nicht, genau nochmal zum Abschluss. Wann ist der Plan, zurück nach Deutschland zu kommen? Jetzt noch dieses Jahr oder erst im Januar oder
Ich
Februar?
werde 10. Januar zurück
Ah,
sein.
10. Januar. Ticket ist schon gebucht.
Ja.
Okay, dann ist das ja mal eine Ansage.
Das ist mal was, ne?
Das heißt, du bleibst jetzt quasi auf der Range. Jetzt bleibt ihr jetzt einfach da über Weihnachten und Silvester da oder zieht euch noch weiter?
Wir müssen am Mittwoch dann weiter Richtung Florida fahren.
Ihr müsst,
Von da aus
weil da sind
dann
die
auch.
Stiefeltern oder was?
Ja, sind die, ja, die
Also
Schwiegereltern
Quatsch,
und noch.
Stiefeltern, Schwiegereltern meine ich natürlich. Die
Ja.
böse
Die
Stiefmutter mit dem
Schwiegereltern.
vergifteten Plätzchen, mit dem
Ja, genau, die warten
Weihnachtsplätzchen.
mit den vergifteten Weihnachtsplätzchen auf uns und dann geht's von dort aus. Gerne Heimat.
Das heißt, dann können wir noch mal vor Mainz babbeln.
Ich hoffe es, je nachdem, wo ich gerade bin, ja.
Okay. Das heißt, also jetzt auf der Ranch bleibt ihr jetzt nicht bis Mittwoch, sondern ihr, wann wollt ihr losfahren?
Nee, doch, wir bleiben hier bis Mittwoch und fahren dann weiter.
Wie viele Kilometer sind das dann bis Florida?
Boah, das ist eine reine Fahrt von 42 Stunden, glaube ich.
Wow.
Also wir haben noch ein bisschen was vor uns.
Das wäre sogar noch weiter als Lissabon, Moskau, oder?
Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Stück, ja.
Okay. Aber die alte Mühle lässt euch bisher nicht im Stich.
Ja, dreimal auf Holz geklopft, ne?
Ja, super.
Ja.
Ja gut, dann schauen wir mal, ob wir dann vor meinem Spiel nochmal so zum Abschluss uns nochmal sprechen können.
Genau.
Dann wünsche ich dir
Gut,
viel
dann
Spaß.
Spaß in oben.
Ja, danke. Werde ich bestimmt haben irgendwie, in der Hoffnung, dass da keiner abgestochen wird. Du wirst dir wahrscheinlich auf HR Info anhören. Ich habe schon die
Ja,
Vorschau heute gehört im Radio. Die werden es übertragen.
ich muss mal. Ja, doch,
Denk
das müsste eigentlich klappen, weil ich ja on the
dran,
road.
Ortszeit in Rom, 18 Uhr ist das Spiel, glaube ich. Oder 19 Uhr, keine Ahnung. Also auf jeden Fall der frühe Anpfiff. Muss dann darauf achten, wann das dann bei dir ist. Wahrscheinlich irgendwie früh morgens.
Ja, das dürfte aber noch gehen. Das dürfte dann so um 9 Uhr sein oder so. Und da bin ich dann schon auf der Straße.
Alles klar. Okay.
Gut.
Also, dann in diesem Sinne und ja, gib den Hunden was zum Essen, sonst verhungern die noch.
Ja, die haben sich jetzt wieder ihre Näpfe zurückerobert.
Ach, die Schlacht ging dann noch weiter,
Ja, aber jetzt liegen sie erschöpft neben den Näpfen.
okay, na gut, dann haben wir wenigstens da ein Happy End.
Ja, alles klar.
Dann liebe Grüße, bis dann.
Ja,
Ciao.
tschüss.